Durchschlagskräftiger als jede Allegri-Offensive. Jetzt gibt's Klartext zur abgelaufenen Saison in der Serie A. Es wird rasiert und nicht nur Spallettis Glatze. Außerdem, was haben Gennaro Gattuso und Mario Rica gemeinsam? Das und mehr jetzt in der Serie Amore Saisonrückschau. Andiamo!
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tacco!
Serie Amore, der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ja, Grüße in die Runde. Das ist doch wunderbar. Ciao a tutti. Ciao auch an meine einzig von mir akzeptierten Pferdeschwänze im deutschen Sport. Mario Soike und Christian, wobei Christian Bernhard trägt gar keinen Zopf mehr, nee, oder?
Nein, aber leider
sieht
nicht
so ein bisschen mehr aus. Ja. Na, seid ihr alle gut runtergekommen? Die Jubelperser in den deutschen Sportmedien waren wieder unterwegs übers Wochenende, aber zum Glück ist Tennis nicht unser Thema heute, sondern Calcio. Wunderbar. Marius, hallo erstmal.
Hallo. Ich fand deine Einleitung ganz wundervoll.
So, welche Frage soll ich zuerst beantworten?
Also wird schon interessieren, was du mit Gennaro gemeinsam hast, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es was mit Lazio zu tun hat.
Nee, soll ich es euch sagen? Beide wären lieber in Pisa geblieben.
Ah.
Christian Bernhard, schön, dass du da bist und dann auch noch inhaltlich was beizusteuern hast bei uns zwei Vollchaoten hier.
Ja, hallihallo. Schönen guten Nachmittag, oder?
Kann man so sagen, würde ich behaupten wollen. Genau, weil übrigens, wir waren ja gerade schon so bei Urlaub. Ich bin hier wieder im verregneten München. Das senkt die Stimmung aber keineswegs, wenn ich mir warme Gedanken mache. Ich habe es nicht geschafft, mir ein Spiel anzugucken in den 2 Wochen. Und als wir dann in Pisa waren, habe ich festgestellt, dass am Tag davor tatsächlich die Frauennationalmannschaft, also die Italienerinnen in Pisa gezockt haben. Und weil aber Sohnemann und ich das Stadion uns angucken wollten, sind wir da rumgestreunert und sind in einem Restaurant gelandet. Also okay, natürlich trotzdem da fußläufig vom schiefen Turm immer noch Touristenpreise, würde ich mal meinen. Aber kein Sinn, dass du einfach so reinläufst. Und ja gut, jetzt habe ich das natürlich nicht mehr hier, denn ich habe schon so viel bei Google Maps gesucht. Auf jeden Fall sind wir in ein kleines Restaurant für das Mittagessen reingestolpert. Wo die Chefin, ich würde sie auf 75 schätzen, selber alle Bestellungen aufgenommen hat, konsequenterweise mit allen, egal ob sie es nur im Ansatz konnten oder nicht, Italienisch geredet hat und zwar auch schnell.
Und ich sage jetzt, dass sie direkt mit den Bestellungen in die Küche rein ist und sie auch selbst zubereitet hat.
Ich glaube das nicht. Sie hatte schon so ein bisschen Unterstützung, aber auf jeden Fall beim Zahlen hat sie mir dann verraten, dass Gattuso in der Zeit, in der er Pisa-Trainer war, manchmal mit der Mannschaft da essen war. Also stark. Vielleicht finde ich diese Lokalität nochmal und packe sie in die Shownotes. War sehr, sehr gut das Essen, wie allerdings fast überall in den vergangenen 2 Wochen bei mir.
Wenn du sie findest, schreib mir mal, dann schreibe ich meinen Pisa-Pasta-Tipp auch noch gleich mit dazu.
Okay, ja, machen wir das so. Saisonrückschau. Ich muss auch sagen, ich habe fast die komplette vergangene Saison erfolgreich verdrängt über die 2 Wochen. Ich muss mich selber so wieder reinholen. Ich habe mir gedacht, wir machen es dieses Jahr ein bisschen umgekehrt. Wir haben sonst immer von unten nach oben das ganze Feld aufgerollt. Aber ich würde mal sagen, wir müssen mal ein bisschen frischen Wind in die Sache reinbringen und starten deswegen diesmal oben. Ja, und Christian, wir hatten schon eine kleinere Sonderfolge zu Inter. Deswegen glaube ich, haben Marius und ich gar nicht mehr so viel beizusteuern. Und wenn ich auf unseren Tabellentipp gucke, tatsächlich die ersten 2 Plätze von Christian und meiner Wenigkeit richtig getippt. Inter auf die 1, Napoli auf die 2. Marius hatte es genau umgekehrt. Möge er sich rechtfertigen oder nicht?
Das Verletzungspech. Und dann ist der Konte-Effekt leider vielleicht auch noch ein bisschen früher ausgelaufen, als ich mir das vorgestellt habe.
Ja. Also es wäre ja trotzdem albern, Christian, wenn du jetzt nicht zum amtierenden Meister sagen dürftest. Also du hast sie auf 1 getippt. aus deiner Sicht dann sogar noch überzeugender, als du es für möglich gehalten hättest?
Ja, durchaus. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr eh schon sehr tief das alles besprochen habt. Ich habe jetzt nicht fest damit gerechnet, dass die Meister werden. Und ich finde, da muss man dann schon Herrn Kiwo, glaube ich, ein bisschen hervorheben. Denn der Mann hat ja, bevor er Inter im Sommer übernommen hat, 13 Serie A-Spiele auf dem Buckel gehabt als Cheftrainer, auch als Cheftrainer von Männermannschaften. Und er hat, ich finde, da muss man bei Inter wirklich ganz vorne anfangen. Er hat ja eine Mannschaft übernommen, die ja einen sportlich tragischen vergangenen Mai hinter sich hatte, wo sie ja auf der Zielgerade war, alle drei Titel zu holen und am Ende mit leeren Händen dastand. Und dann nach diesem 0-5 im Champions-League-Finale gegen PSG auch noch kurz darauf in den Flieger Richtung USA einsteigen durfte zu einem FIFA ja, Club-WM, die, glaube ich, dem Verein gut getan hat, weil da kam viel Geld rein. Ich stelle jetzt einfach mal die Theorien in den Raum, dass die Spieler da jetzt nicht mit der allerbesten Laune in dieses Flugzeug eingestiegen sind. Und ich finde aber, und deswegen fange ich da am Anfang an, um da auch die Klammer dann zu schließen, ich glaube, das war das Beste, was Kiwo und der Mannschaft passieren konnte, weil die sich da schon so ein bisschen unter Wettkampfbedingungen kennengelernt haben, eben nicht erst sozusagen vielleicht ein paar Testspiele im Sommer hatten, sondern war durchaus Wettkampf. Kiwo hat die Spieler kennengelernt, die Spieler haben ihn kennengelernt. Der Frust ist schön raus, was die Interviews damals mit Cialanolo und Lautaro deutlich gemacht haben. Und ich stelle es mir so vor, ich habe es mir damals auch schon so vorgestellt, als sie dann aus den USA zurückgeflogen ist, dass Kiwo ihnen gesagt hat, so, jetzt haben wir all das Schlimme, Böse, Schlechte von letzten Jahr hinter uns gelassen, jetzt fahrt ihr schön in Urlaub und dann fangen wir im August an. Und ich finde, so hat es sich dann auch angefühlt, weil das war dann schon auf die ganze Saison gesehen eben, ja, souverän, würde ich sagen. Klar, es gab noch die eine kurze Phase Anfang März, wo wir vielleicht ein bisschen gehofft haben, dass Milan, aber nee, da kommen wir ja später drauf zurück. Das war logisch gar nichts und dementsprechend, ja, total verdienter Meistertitel und wie gesagt, schon stark von Kiwo in seiner ersten vollen Saison und finde ich auch stark von der Clubführung, dass sie A, Kiwo das Vertrauen geschenkt haben und B, ihn auch durchaus am Anfang der Saison gestützt haben, weil es gab ja diese Startphase mit Niederlagen gegen Udinese, Niederlage gegen Juve. Ich glaube, das war dann am dritten Spieltag, wo du dann mit zwei Niederlagen dastehen hast. Und ja, dann gab es genügend Kritiker, die gemeint haben, ach schön, habt ihr euch da mal einen Trainer geholt, der 13 Serie-A-Spiele hatte. Und ja, am Ende der Saison hat dann Kiwo die Mannschaft den Stempel aufgedrückt. Also großen Respekt an Kiwo, Mannschaft und auch Marotta. Wieder mal.
Fällt mir gerade ein, mit so einer ähnlichen Quote musste ein Gasperini damals bei Inter gehen.
Ja, da gab es auch schon Zeiten bei Inter, da war dann sowas vorbei. Aber das ist ja vielleicht auch die Geschichte dieser Symbiose zwischen Kiwo, Marotta und dem Club, das glaube ich durch seine lange Vorgeschichte im Club, er war ja 6 oder 7 Jahre Jugendtrainer, hat U14, U16, U17 dann die Primavera trainiert. Ich glaube, Marotta und die Clubführung haben von Anfang an klar gemacht, also vor denen stellen wir uns sehr, 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 sehr lange. Und ich glaube, das Ergebnis konnte sich dann mehr als sehen lassen. Also deswegen meinte ich auch der Mut von Marotta und der Clubführung von Ausilio und Co., diese Entscheidung zu treffen. Und dann hat Kiwo, finde ich, schon auch vieles richtig gemacht, weil er hat erstmal auf das aufgebaut, was Inzaghi hinterlassen hatte. Das war durchaus clever und hat paar neue Nuancen reingebracht und glaube ich auch eine sehr gute Ansprache an die Mannschaft, hat die gut geführt und schön, dass da ein Trainer, das ist der letzte Satz von mir dazu, wir haben in den letzten Jahren ja oft Trainer erlebt, also große Spielerpersönlichkeiten von früher, die dann relativ schnell in den Trainerjob rein, sage ich mal, gerutscht sind und auch oft sehr schnell einen großen Posten auch schon bekommen haben. Das ist sehr schön, wenn das Spieler, also wenn dieser Übergang so fließend hinkommt oder halt, dass man die Chance kriegt. Aber ich glaube, Kiwo ist halt ein wunderbares Beispiel dafür, dass der, obwohl Trippelsieger, Kapitän von Ajax, ich glaube, wir erinnern uns noch ein bisschen an das, was er als Spieler geleistet hat, dass dieser Weg durch diese ganzen Jugendjahre ihm, glaube ich, auch, und das erzählt er immer wieder in Interviews, auch wirklich sozusagen das Rüstzeug gegeben hat, um jetzt dann ja auf der ganz großen Bühne aufzuschlagen. Und vielleicht auch eine schöne Geschichte eben für andere ehemalige Spieler, dass es nicht immer der schnelle Weg sein muss, dass man vielleicht gleich schon den Erstligisten und Zweitligisten übernehmen muss, sondern vielleicht auch wirklich auch ein bisschen geduldig sozusagen ein paar Schritte geht, um dann ja all das, was man im Petto hat, auch auf der großen Bühne zu zeigen. Und jetzt schauen wir mal, ob er nächstes Jahr dann auch mit Inter auf der Champions-League-Bühne wieder
was zeigt. Ich wollte gerade fragen, mit einem Zukunftsschlenker, was braucht es, damit wir nächste Saison im Februar, März nicht drüber sprechen, dass das doch auch ein kleiner Schandfleck der Saison war.
Ich wollte die Frage anders stellen, was muss passieren, damit Inter auch mal ein Topspiel nächste Saison gewinnt?
Right.
Also, ja gut, in der Liga war es jetzt relativ egal, gell? Weil wenn du den Rest halt alles gewinnst, dann ist es wurscht. Aber ja, klar, werden sie da auch anknüpfen wollen. Also das mit Februar, März, glaube ich, das Blöde an der Champions League ist, das kann dir ja trotzdem wieder im Februar und März passieren, nämlich indem du im 18. Finale oder im 16. Finale oder Achtelfinale halt einen Kracher kriegst, weil es ja in der Champions League durchaus möglich ist. Das äußerst schlechte Szenario in dem Jahr war das ja, dass das jetzt ja gegen, bei allem Respekt für Bodo, ja nicht gegen einen Kracher erfolgte, dieses Aus. Ich bleib dabei. Ich glaube, ich fange so an. Ich glaube, dass Inter nächstes Jahr auch wieder eine gute Chance hat, auch in der Co-Phase eine ordentliche Rolle zu spielen, weil sie einfach eingespielt sind, weil der Kern zusammenbleiben wird, weil Kiwo den nächsten jetzt schon eine ganze Saison hinter sich hat, weil sie auch was Neues dazu kriegen werden. Aber ich bleibe dabei, wenn du dir anschaust, mit wem sich da Inter halt ganz, ganz oben misst, dann fehlt es Inter einfach in der Tiefe im Kader. Und wenn eben Dumfries wie in der Saison 4 Monate nicht spielt, dann ist das für Inter ein größeres Problem als vielleicht für die Barcas, Reals, PSG, Bayerns, Cities, wie sie alle heißen, Liverpools, weil die halt von der Bank mehr bringen können. Und wenn dann Lautaro auch noch im Rückspiel gegen Bode verletzt fehlt, und also keine Sorge, nicht falsch verstehen, ich schiebe das jetzt nicht auf die Ausfälle, aber was ich damit sagen will, ist, damit Inter ganz auf höchstem europäischen Niveau wettkampffähig ist, glaube ich, müssen alle fit sein in den entscheidenden Spielen. Wenn sie das sind, dann traue ich ihnen auf jeden Fall viel zu. Und es wirkt ja auch so, als würden sie schon wieder die richtigen Auffrischungen tätigen, um den Kader auch weiterhin auf höchstem Niveau zu halten. Also ja, Marat hat es auch in ein, zwei Interviews jetzt zuletzt mal zwischen den Zeilen durchklingen lassen, nächstes Jahr eine deutlich bessere Figur in Europa machen, glaube ich, steht dann gerade jetzt, dass sie den Scudetto gerade gewonnen haben, definitiv weit oben auf der Interliste.
Weil du Dumfries jetzt erwähnt hast, einmal kurz die Aktualität reinzubringen, der hat seinen Vertrag bei Real Madrid schon unterschrieben.
Ja, der war ja anscheinend schon da zum Medizincheck. Ja.
Genau.
Ja, ist logisch, 25 Millionen Klausel, da glaube ich, ja, war der ein oder andere interessiert und auch nicht der ein oder andere kleinere, absolut. Das hat sich jetzt so abgezeichnet. Jetzt wäre es Inter zu wünschen, dass das mit Palestra klappt, weil dann würde ich sagen, wäre das ja wunderbar auch noch verjüngen, italienisches Potenzial nochmal dazu holen. Also mal schauen, wie unangenehm Atalanta da in den Verhandlungen ist. Haben ja alles Recht dazu. Aber ich fände es schön, wenn Palestra am Ende bei Inter landet. Weil, was man so mitkriegt, ist Herr Kivo schon seit einigen Wochen sehr intensiv an Herrn Palestra dran. Und glaube ich, sieht ihn genau in der Rolle. Und ich glaube, das wäre für Inter gut, für Palestra gut, für die italienische Nationalmannschaft gut.
Genau.
Wäre ein schöner Fit, ja.
Wie kriege ich einen Schlenker zu Napoli? Wann sehen wir da wieder Offensivfußball? Jetzt dann?
Ist jetzt Allegri Trainer? Oder gab es da noch eine andere Richtungsänderung?
Kommen wir zur ersten Enttäuschung der Nachsaison, oder wie?
Ja. Ich finde, man kann es am 9.6. aber alles schon immer mit so einem halben nach vorne schielen betrachten.
Muss man ja auch. Ja, ja, ich mache mal zwei Sätze zu Contes Napoli-Saison. Ja, Marius hat es gesagt, es waren wirklich viele Verletzte, gar keine Frage. Aber ich finde, man darf dann halt ein bisschen auch die Frage stellen, ob das vielleicht auch was mit Contes Trainingsarbeit zu tun hatte, weil es ja wahnsinnig viele muskuläre Verletzungen waren. Und ja, die Doppelbelastung, vielleicht auch der Stress, den Conte dann sozusagen im zweiten Jahr halt auch, dass der vielleicht auch ein bisschen mehr durchdringt. Also so ganz raus, finde ich, kann ich ihn da nicht nehmen. Und was ich ihm logischerweise gar nicht verzeihen kann, ist, dass man als italienischer Meister nicht unter die Top 24 in der Champions League Gruppenphase kommt. Also das ist, ja. Deswegen, klar, am Ende kann man sagen, Napoli wird Zweiter, holt die Supercoppa, er hat ja wieder was gewonnen, das ist okay, absolut, aber es war ein schwacher Zeiter, weil sie ja so gut wie nie, ja, im Rennen um den Titel waren. Und wie gesagt, dieses Champions League Vorrunden aus, das ist schon, da reichen mir auch die Entschuldigungen nicht, da viel also verletzen.
Ja, also ich habe bei ihm mehr und mehr irgendwie das Gefühl, dass es so ein Typ Mensch ist, mit dem du es nur in bestimmten Dosen erträgst, auch als Spieler, ja, und dass sich dann extrem schnell abnutzt. Das ist, ich habe irgendwie gedacht, der kann dieses Narrativ nochmal irgendwann in eine andere Richtung drehen, aber es ist wieder Classic Conte. Und irgendwie kann ich so ein bisschen mit jedem Spieler mitfühlen. Also wenn du auch manche Spiele dann guckst und er dann an der Seite, also so, dass du dann irgendwann denkst, so, ach komm Junge, halt's Maul jetzt. hast Freitag vorm Spiel mit uns noch Steigerungsläufe gemacht und jetzt sollen wir wieder hier drauf gehen wie die Wilden. Also.
Ja, ist halt schade, weil es war ja wirklich, De Laurentiis, muss man wirklich sagen, hat ihm da wirklich den roten Teppich ausgerollt vor der Saison, ihm mehr oder weniger alles auf dem Transfermarkt besorgt, was er sich so gewünscht hat, und das war ja schon einiges. Und vielleicht auch deshalb jetzt der Paradigmenwechsel bei De Laurentiis weg eben. Also ich glaube, war auch klar, dass er nochmal so eine Transferkampagne nicht nochmal fährt, weil die war logischerweise auch sehr kostenintensiv. Und ja, im Prinzip, aber ich meine, im Nachhinein ist man immer schlauer. Im Nachhinein wäre es für beide Seiten besser gewesen, wenn sie es letztes Jahr schon nach der Saison beendet hätten, wo es ja auch angeblich die ein oder andere Chance dazu gab. Aber das ist jetzt, finde ich, ziemlich zu leicht, das jetzt einfach ein Jahr später sagen. Ja, jetzt lässt sich's leicht sagen, aber ich bin ehrlich, ich war auch gespannt, ob Conte mit diesem sehr tiefen, also für Serie A-Verhältnisse wirklich sehr, sehr tiefen Kader, ja, was Besonderes macht, und ja, was Besonderes wird es leider auf dem Fußballfeld halt nicht nehmen.
Und auch mit dem Blick nach vorne nicht so wirklich, oder?
Ich habe so gehofft, dass De Laurentiis jetzt den Italiano-Move macht. Das hätte ich mir so gewünscht für Italiano. Ich glaube, der wäre jetzt reif gewesen, um einen großen, unter Anführungszeichen, zu kriegen. Wäre auch ein bisschen dieser modernere Weg gewesen. Und was man so aus Neapel hört, war De Laurentiis auch eher der Richtung Italiano gedrängt hat. Aber Manna, der Sportdirektor, war dann wohl der sehr Richtung Allegri gedrängt hat und hat sich dann anscheinend durchgesetzt. Ja, kann ich im Moment auch wenig nachvollziehen, aber ja, ist jetzt halt so die die Hoffnung ist vielleicht in Neapel. Allegri hat damals von Conte bei Juve übernommen nach 3 Meisterschaften und das sehr erfolgreich weitergeführt. Das ist jetzt halt wahrscheinlich die Denke. Das Problem ist halt, das liegt halt 10 Jahre ungefähr zurück. Und, ja, deswegen, also wie gesagt, ich finde es mega schade. Ich hätte, wenn Italiano da gelandet wäre, das hätte ich richtig gefeiert. Also ich hätte mir Italiano gerne da angeschaut. Wirklich mit einem guten Kader, weil das dürfen wir nicht vergessen, der Napoli-Kader ist schon weiterhin, also wenn wir jetzt auf den Kader im Moment schauen, finde ich, ist Napoli schon weiterhin ganz klar die 1B in der Liga zusammen mit Inter halt. Ja, schauen wir halt, was Herr Allegri mit denen so macht. Vielleicht hofft er auch, dass, weil das glaube ich auch, dass der Kader noch mal tiefer ist als der von Milan, den er letztes Jahr hatte. Vielleicht hofft er wieder in seinen Moderationsmodus zu kommen, wie es bei Juve auch jahrelang war, als Juve halt auch noch einen Klassekader hatte. Aber ich fand es ja ganz spannend, dass De Bruyne jetzt schon gemeint hat, wie enttäuscht er von Conte war, was da für ein Fußball gespielt wurde. Vielleicht hat er da ja schon ein bisschen gepiekst. Mal schauen, welche Antwort Herr Allegri ihm da gibt, um ihn bei Laune zu halten.
Kann ja mal bei Luka Modric anrufen und fragen.
Ihr habt Allegris Milan auf jeden Fall beide auf die 3 getippt. Und da muss ich mir selber mal auf die Schulter klopfen. Ich habe die ersten 3 Plätze richtig getippt. Und das ist auch ein kleiner, nochmal kleiner Seitenhieb in Richtung der Roma-Fans, die mich in den letzten Wochen mich daran erinnert haben, wie ich natürlich zwischendurch im Februar, März auch meine ganzen Roma-Hot-Takes gemacht habe, wo ich die Roma aus der Champions League raus getippt habe. Vor etwa einem Jahr habe ich die Roma auf die 3 gesetzt.
Stimmt. Ja. Das steht hier schwarz auf weiß.
Steht da schwarz auf weiß. Und
stark. Findet ihr auch,
pass mal auf. Also ich muss jetzt im Nachhinein echt sagen, riesen Respekt vor Gasperini. Ich habe ja zwischendurch auch immer wieder so ein bisschen dran rumgekrittelt, dass da vielleicht mir noch zu wenig Gasp-Ball ist. Aber es ist schon auch so ein bisschen wie, naja, das aus dem Kader rausgeholt, was möglich war und dann auch auf Ergebnisse gegangen. So ein bisschen Niko Kovac in Italien, nur halt mit der Aussicht auf, dass da noch eine andere Spielidee da ist für die Zukunft.
Wirklich? Hattest du zu wenig Gasp am Anfang?
Also naja, jetzt so zwischendurch.
Ah, zwischendurch. Aber ich fand es am Anfang, ich fand das krass, wie schnell, also wir dürfen nicht vergessen, wo die Roma herkam. Okay, De Rossi, mit De Rossi haben sie Gott sei Dank ein bisschen Fußball gespielt. Sonst haben die ja jahrelang, sag ich mal, sind die auch sehr tief gestanden und haben irgendwelche Umschalt-Mourinho-Ideen.
Nee, aber es gab halt zwischendurch so 2-3 Monate, wo ich das Gefühl habe, die gewinnen Spiele halt nur noch mit einem 1-0 nach dem Standardtor.
Ach so, ja, das mag schon sein, aber ich war am Anfang unfassbar beeindruckt schon von Gasperini, wie die Mannschaft nach gefühlt 3 Spielen, wie du gesehen hast, okay, die spielen Gasperini-Fußball, die schieben alle durch, die gehen vorne drauf mit allen Risiken und logisch Problemchen, dass das noch mit sich brachte. Ich glaube, das war ja auch dieser Anfang, wo sie zwar so wenig Gegentore kassiert hatten, aber Svila pro Spiel 1 oder 2 100-prozentige halt rausholen musste, weil in der Mitte 2 Autobahnen aufgegangen sind, weil halt Mancini und Co. eben noch nicht logischerweise dieses komplett andere Gasperini-Modell sozusagen federlos umgesetzt hatten. Aber ich fand, also ich habe der Roma sehr schnell angemerkt, dass die eine Gasperini-Mannschaft ist. Und dann kam halt, finde ich, wie du logisch zu Recht sagst, qualitativ war das logisch dann phasenweise nichts Besonderes, aber da muss man ihm halt vielleicht auch zugute halten. Dovbek, glaube ich, hat er überhaupt gespielt in der Saison? Ich glaube nicht. Dybala hat, glaube ich, die ersten Monate gar nicht gespielt. Dann helft mir bitte kurz.
Ja, gut, aber das mit Dybala ist ja eingepreist. Ich glaube, hinten raus hat ihm natürlich auch Kone gefehlt.
Immer wieder. Ja, aber ja, ich meine jetzt schon eher vorne oder so im Mittelteil, wo die ja. Ferguson, genau, der war ja dann auch monatelang kaputt.
Pellegrini ist auch häufig verletzt.
Genau, Soule hat ihn halt am Anfang getragen, dann logisch ab Winter Malen kommen wir ja auch noch drauf. Aber ich finde, also er hat schon viele offensive Ausfälle zu irgendwie, über lange Zeit finde ich auch, zu moderieren gehabt. Und deswegen, ja, um die Klammer zu schließen, also riesen Respekt vor Gasperini. Ich meine, dass Gasperini, glaube ich, ein guter Trainer ist, haben hoffentlich ein paar davor auch schon verstanden. Aber trotzdem ist es schon was. Du kommst nach 9 Jahren erstmals wohin, in eine wirklich besondere Stadt, Fußballstadt, Atmosphäre mit hoher Erwartungshaltung. Und am Ende läuft er jetzt in die Champions League ein und da waren die halt 7 Jahre nicht mehr. Also 7 Jahre war die Roma da nicht mehr. Und das macht er in seinem ersten Jahr mit all diesen, ja, gerade offensiven Verletzungsproblemen. Ja, fetten Respekt. Schön, dass Gasperini einfach da weitermacht. Und ich freue mich logisch mega auf Champions League Fußball mit der Roma. Champions League Minuten vor dem Anpfiff im Olympico.
Dann ist ja auch ein altbewährtes Duo wieder vereint. Den Sportdirektor D'Amico, mit dem er in Bergamo schon zusammengearbeitet hat, den holen sie jetzt. Das heißt dann, ich weiß gar nicht, ob Massara der Rauswurf dann schon offiziell geworden ist. Vielleicht war das auch in meiner Urlaubszeit. Aber das spricht ja noch mal mehr dafür, dass man voll auf den Gasperini-Weg einschlägt und ihm die komplette Unterstützung gibt. Und ich denke mal, dass sich das dann auch auf dem Mercato entsprechend auswirken wird. Und da kann man sicher den nächsten Entwicklungsschritt auch auf dem Feld erwarten dann.
Ich glaube, ganz, was man jetzt halt schwer beurteilen kann, die müssen immer noch UEFA Financial Fair Play fesseln, irgendwie lösen, einhalten. Also es heißt immer noch, hört man aus Rom, dass sie womöglich einen Topmann verkaufen müssen bis Ende Juni, um nochmal da bilanztechnisch sozusagen, ja, irgendwie noch sauberer zu werden. Aber wenn das hoffentlich weg ist, ich bin nämlich auch gespannt, die Friedkins haben das ja auch immer wieder durchklingen lassen, dass wenn dann Champions League, dann glaube ich, sind die schon auch bereit, da nochmal reinzugreifen. Also jetzt hoffen wir mal, dass das nicht zu schlimm wird, wen sie da abgeben müssen. Geistert logisch am Anfang immer sowas wie Conerum, aber den will Gasperini zu Recht unbedingt halten. Leider, Marius, habe ich jetzt öfter schon von Solé gehört, dass am Ende, wenn sie womöglich wirklich einen opfern müssen, vielleicht er es wird, weil Svila wollen sie auch unbedingt halten. Ein Dike ist noch ein Kandidat. Also nur so viel. Eigentlich, obwohl sie jetzt einen sportlichen Schritt gemacht haben und in die Champions League kommen, kann es trotzdem sein, dass sie nochmal aus wirtschaftlichen Gründen ja, sich von irgendwas trennen müssen. Aber ich bin bei euch, bin mir auch sicher, die werden jetzt die Friedkins auch peu à peu aufstocken. Und seit Gasperini den Machtkampf mit Ranieri gewonnen hat, ist ja auch kein Zufall, eben dann jedes Spiel mehr oder weniger danach gewonnen. Also es hat anscheinend auch dem Umfeld gut getan, dass da jetzt Klarheit ist und dass Gasperini jetzt the man ist in Rom.
Jetzt gucke ich gerade. Ich hätte sogar die ersten vier richtig getippt, wenn Milan durchgezogen hätte, ne?
Aber du bevor hättest.
Bevor wir vielleicht einen Doppelpack mit Milan und Juve servieren, müssen wir kurz über Como sprechen.
Das müssen wir dann wohl, ja?
Ja. Also Christian hatte sie auf die 6, das ist tatsächlich noch am positivsten gewesen. Marius hatte sie auf die 7, ich auf die 8. Da habe ich nicht kein Zutrauen gehabt in Šešk.
Naja, es ist ja, also wir reden dann ja auch von zwei Spieltagen. Klar sind sie bis Ende oben dabei gewesen und dann finde ich auch verdient in die Champions League eingezogen. Aber hätte Fahrradkette, hätte wäre, war das Zitat, ne? Egal. Wenn die anderen ihre Hausaufgaben gemacht hätten, dann wären sie ja, weiß nicht, Fünfter, Sechster geworden und dann wären wir alle schon im Soll gewesen. Also außer dir jedenfalls.
Ja, was ist da noch möglich für aus deiner Sicht Christian bei Como?
Alles. Bei Como. Ja, erstmal logisch, ja, ich habe die logisch auch nicht in der Champions League schon gesehen, jetzt im zweiten Jahr. Deswegen logisch erstmal fetten Respekt Richtung Fabregas und ganzen Club auch. Ich glaube auch wirklich der Club dahinter, weil es wird logisch immer, Fokus liegt sehr auf Fabregas, zu Recht, aber da ist schon auch ein gutes Drumherum organisatorisches. Ja, krass logisch, dass die jetzt schon den Sprung da schaffen in die Champions League. Ja, ich meine, das habt ihr ja Gott sei Dank auch. Ich bin nur kein Freund davon, das halt als Märchen zu bezeichnen, weil ja, Märchen sind andere. Also ich habe es extra auch nochmal rausgeschrieben. Die haben von Januar 2023 bis Sommer 2025 Investitionen um die 330 Millionen Euro getätigt. Also das ist nochmal, ich will ihnen jetzt sportlich nichts wegnehmen. Das ist logisch grandios, dass du dann Milan hinter dir lässt, Juve hinter dir lässt. Und wie Marius sagt, du musst es halt auch die ganze Zeit dranbleiben, um dann am Ende logischerweise auch von diesen eventuellen Aussetzer profitieren zu können. Deswegen Respekt. Nur, ja, wenn ich Fabregas dann auch höre am Ende, wie er sagt, oh, ich bin mit meinem Puben oder mit meinen Jungs in die Champions League gekommen, dann denke ich mir halt so, ja, es waren aber halt schon auch ziemlich teure Buben und Jungs, die du da bekommen hast. Also, wenn dann so ein Jesus Rodriguez da kickt, der halt schon spanischer Nationalspieler ist, dann nochmal nicht falsch verstehen wissen, das ist logisch großartig, was die da sportlich erreicht haben, aber Märchen, sportliche Märchen sind für mich halt andere.
Also im Grunde, nur dass man halt jetzt nicht die Partnerclubs hat, ist, denke ich, ist ein Vergleich mit den Freunden aus Sachsen nicht so weit hergeholt. Und was mich eigentlich schon immer gewundert hat, und frage ich mich jetzt selbst gerade, warum ich das nicht schon mal irgendwie selbst recherchiert habe, eigentlich müssten die ja bei den ganzen Ausgaben, hatten noch nie Einnahmen, auch direkt unter die Beobachtung der UEFA fallen.
Genau, genau. Ich habe es mir auch genauer angeschaut. Das ist auch, da sprechen sie auch ganz offen drüber. Die sagen, sie sind im Prinzip so eine Art Präzedenzfall, weil vor zwei Jahren waren die noch in der zweiten Liga und jetzt spielen sie Champions League. Also das gibt es jetzt auch nicht so häufig. Ja, klar, die sind unter sofortiger Beobachtung, aber die haben 2-3 Jahre Zeit, kriegen die am Anfang, weil die könnten, wie du ja richtig sagst, die könnten im Moment gar nicht alle Parameter Financial Fairplay erfüllen, weil die ja im Prinzip wie ein Startup geführt werden. Das heißt, da wurde am Anfang unfassbar viel Kohle rein geschüttet und die würden jetzt ja alle Standards reißen. Dementsprechend, ja, die haben jetzt 2-3 Jahre Zeit. Was aber ganz spannend wird, auch um einen Blick nach vorne zu richten, wo sie keine Fluchtwege haben, ist, was die Kadernominierung betrifft. Das heißt, A, zum einen brauchst du ja eine gewisse Anzahl für die Champions-League-Liste Spieler aus der eigenen Jugend. Und du brauchst auch eine gewisse Anzahl von in deinem fußballerischen Heimatland ausgebildeten Spielern. Und Corvo hatte ja vieles in der Saison, aber italienische Spieler nicht. Deswegen ist das jetzt schon spannend, wen sie jetzt, da geistern ja auch schon viele Namen rum, Cambiaso ist sie zum Beispiel gefallen, Cambiaghi, Pellegrini von der Lazio, also die brauchen jetzt italienische Spieler. Und die sagen selbst, es war nicht so, dass wir früher nicht italienische Spieler wollten, aber die waren halt immer teurer auf dem Markt als vergleichbar. Das glaube ich ihnen auch. Aber jetzt müssen sie halt auch ein paar holen. Und was die Jugendarbeit betrifft, muss man ihnen schon zugutehalten. Die haben ja schon so eine Academy, die auch groß schon gefischt hat bei Atalanta, Juve, Milan. Also da spielen wirklich teilweise schon die talentiertesten 2-8er, 2-9er Italiens. Und dementsprechend, da werden sie sicher ein paar von denen auf die Liste draufhauen und sagen ja auch selbst, in ein paar Jahren wollen die logisch auch, dass aus ihrer Academy dann halt auch diese talentierten Italiener mit reinkommen. Aber ich bin besonders gespannt, wen sie jetzt sozusagen gestandene Italiener jetzt im Sommer holen, weil da werden sie ein paar brauchen Richtung Champions League.
Ich weiß nicht, ob der jetzt direkt schon integriert wird. Ich habe ihn, glaube ich, in der vergangenen Episode auch schon mal erwähnt. Rispoli ist an Catanzaro ausgeliehen, ist da mehr oder weniger Stammkraft in der Serie B gewesen. Und dem traut Fabregas auf jeden Fall zu, da auch im Mittelfeld eine Rolle zu spielen in den kommenden Jahren. Und der ist, meine ich, schon länger zumindest in der Jugend. Mhm.
Genau, und apropos Catanzaro, kommen wir später auch nochmal dazu. Liberali soll da auch wohl Thema bei Como sein.
Ja, Liberali. Ich glaube, den wird Aquilani am liebsten nach Sassuolo mitnehmen. Aber ja, definitiv. Das ist schon spannend. Und das meine ich jetzt auch ohne Häme. Also das glaube ich Como auch, dass die zuletzt auch immer wieder an Italienern angeklopft haben. Aber ja. Damals hatten sie halt noch die Ausrede zu sagen, okay, die Preise passen uns nicht, wir orientieren uns Richtung Spanien, weil klar, wenn Cesc Fabregas den Hörer in die Hand nimmt, dann hast du halt sehr besondere Zugänge in Spanien. Jetzt brauchst du auch ein paar Italiener und ist schon beeindruckend, dass wir allein drüber reden, ohne zu lachen, dass Cambiaso eine Option ist, weil er bei Como Champions League spielen kann und bei Juve nicht mehr. Also zeigt schon, wie viel sich jetzt in dieser einen Saison da jetzt zumindest erstmal kurzfristig im italienischen Clubfußball verschoben hat, ja.
Das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Ich muss trotzdem noch kurz einmal Zwischenfrage stellen, weil ich es nicht mehr verfolgt habe. Was ist jetzt aktuell die Phase mit Stadion und Champions League?
Da sind sie auch sehr optimistisch. Die haben anscheinend einen Tag nach dem letzten Serie A-Spiel angefangen umzubauen. Sie hoffen, dass sie es so weit hinkriegen, dann im September da spielen zu können. Der Backup-Plan ist anscheinend das Bay Stadium in Reggio. Emilia, also das wäre dann ist das Swallow-Heimstätte, ja, wenn es überhaupt nicht klappt.
Das wäre ja auch wie die Faust aufs Auge, ne? Wenn Como
ins Stadion spielt.
Ja, das wäre anscheinend die. Aber sie sagen, sie hoffen, dass sie es so hinkriegen, dass die UEFA zufrieden ist.
Wobei so Gästesektor, ne, Gästesektor bei Sassuolo, da das komplette Ding hinterm Tor, kann sie gut voll machen, ist auf jeden Fall dann trotzdem, glaube ich, in der Reggio Emilia auch eine gute Auswärtsreise trotzdem für die anreisen. Hm. Vielleicht nicht ganz so glamourös wie Como, aber ich erinnere mich da an dieses Meisterspiel von Milan bei Sassuolo, da wo dann die ganze Tribüne dahinter ist, ja. Hat schon was. Sorry, Marius, was wolltest du noch sagen?
Alles gut, ich wollte nur sagen, dann kann die Cannstätter oder wer auch immer da dann zum Auswärtsspiel hinfährt, können dann da auch mal in den Genuss kommen, im Stadion zu angeln.
So, Milan und Juve spielen beide keine Champions League. Christian, wen willst du als erstes fertig machen?
Oh, da tue ich mich wahnsinnig leicht.
Ja? Ja. Leg los.
Das gab für mich in den letzten, nagelt mich bitte nicht auf die Jahrzehnte fest, aber 10, 20 Jahre würde ich schon sagen, keinen größeren Meltdown als den von Milan.
Ja, also, lustig, weil wir es ja zwischendurch, aber ich glaube, das war noch vor den Juve-Ausrutschern oder so, oder ne, da hast du irgendwann zu mir gesagt, du wirst Juve auch an die Wand nageln. Aber dann fangen
so,
die WLAN an.
Ja, nee, da kommen wir dann auch. Ja, ich würde sagen anders. Also anders. Ich würde sagen, also bei Milan finde ich halt einfach, also kurz Timeline. Mario und ich hatten ja das Glück, Anfang März in San Siro sein zu dürfen beim Derby. Und dann gewinnen die das. Und völlig zu Recht war dann ein, zwei Spieltage später so ein bisschen zumindest punktetechnisch in der Luft. Ja, die könnten noch mal rankommen. Inter hat ein bisschen gewackelt. Und dann hat Milan, ich habe es dann noch mal rausgesucht, ich konnte es nicht glauben, die haben seit diesem Derby von den letzten 10 Ligaspielen haben die 6 verloren. 6 verloren, glaube ich, 2-mal unentschieden, 2 gewonnen. Also, sorry, das ist, und halt einfach dieses Rausfallen aus der Champions League. Ich meine, können wir jetzt auch, dass wir alle nicht vom Allegri-Fußball begeistert waren, das, ja, geschenkt. Aber für mich war halt so der Punkt, ja gut, die kam, was waren sie letztes Jahr, 8er? Helft mir kurz, ich glaube schon 8er, gell? Mai, die holen jetzt halt Allegri und der bringt die halt einfach in die Champions League. Punkt. Logisch nicht spektakulär, nicht aufregend. Der stabilisiert halt erstmal die Defensive und dann führt er die unter die Top 4 und dann spielen die wieder Champions League und dann mal schauen, wie es dann weitergeht. Und ja, deswegen war ich auch so. Also ich hätte, Gott sei Dank, bin ich dem Wettbusiness nicht verfallen. Wenn ich dem gewesen wäre, dann hätte ich da sehr viel Geld verloren, weil ich war mir sicher, dass Milan ohne Doppelbelastung mit Luka Modric einmal pro Woche einsetzen zu können, in die Top 4 reinkommen. Punkt. Und das wäre dann Mission accomplished gewesen. Und dass sie da rausfallen, so, ist für mich wirklich einer der größten Abstürze des italienischen Clubfußballs der letzten Jahre. Sagt mir gerne eure, ja, eure woran, Gefühle dazu.
Woran hattet ihr liegen? Ist es nur Allegri-Fußball oder ist es Charakterlosigkeit? Ich meine, Leao wollen sie jetzt auch vom Hof jagen, beziehungsweise, also nicht vom Hof jagen, ich bin ja auch großer Leao-Kritiker. Er will auch selbst weg, hat er selbst ja gesagt. So und es ist halt so ein bisschen so das Sinnbild.
Ja, es geht doch eigentlich los mit dem Abgang Maldinis, oder?
Ja, das würde ich sagen. Für mich ist auch, das war vielleicht, kommt jetzt der Bumerang halt zurück und alles Karma, das Negative ist jetzt halt an diesen letzten zwei Spiel oder am letzten Spieltag halt gelandet. Klar, ich finde, deswegen finde ich es Milan für mich doch viel größere Chaos-Situation als Juve, weil die halt völlig, die stehen jetzt mit Cardinale und Ibra da. Ja, viel Spaß. Also erstmal da Tabula Rasa machen, klar, Allegri, absolut nachvollziehbar, den holst du, in Italien heißt es ja, ist ja oft die, gibt es ja die Bezeichnung, viele Trainer werden entweder als Resultatisti, also die halt dem Resultat hinterherlaufen, eingeordnet, wo logisch Allegri ganz oben steht, und dann gibt es die Giochisti, also die halt auch übers Spiel kommen, wo jetzt logischerweise Fabregas ganz oft genannt wird, und logisch, wenn einer wie Allegri nicht das Ziel einfährt, ja klar, dann hat der versagt, weil du kriegst ja nichts anderes von ihm. Du kriegst ja keine große Weiterentwicklung, du kriegst ja so. Deswegen alles gut, Allegri rauszuwerfen. Alle rauszuwerfen, für mich ist auch okay, aber wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt verhandeln die mit Rangnick. Rangnick, wenn ich mich recht erinnere, hat in den nächsten Wochen noch was vor, beruflich. Selbst wenn das jetzt klappen sollte, dann, die müssen ja die Saison planen. Dann ohne Sportdirektor jetzt möge ich einen Trainer holen. Also ich verstehe, ich muss echt sagen, ich verstehe den Milan-Fan so total. Und das muss man jetzt sagen, das geht ja schon so lange. Das hat jetzt ja nichts mit diesem Rausrutschen aus der Champions League zu tun. Diese kardinale Out-Gesänge und all das, was wir ja auch, was in San Siro schon wirklich beeindruckend ist, wenn man das erlebt, ist ja total zutreffend. Weil Ibrahimovic sitzt dem im Ohr, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was die für Entscheidungen treffen. Also es ist wirklich tragisch, finde ich, wie jetzt mit Milan da die letzten zwei Jahre umgegangen wurde. Und ja, schön, Mare, dass du Paolo Maldini genannt hast, weil ich mache nur mal zur Erinnerung, Paolo Maldini war da nicht nur, weil er Paolo Maldini ist, was meiner Meinung nach schon zu großen Teilen ausreichen könnte, sondern Paolo Maldini war der Sportdirektor, der Theo Hernandez geholt hat, der Mike Maignan geholt hat und der Sandro Tonali geholt hat. Also Paolo Maldini kann auch seinen Job ganz gut machen, abgesehen davon, einfach Paolo Maldini zu sein, sozusagen.
Aber Adriano Galliani hat doch seine besten Transfers auch am 30. August gemacht.
Das ja, ja, aber du lachst. Problem. Galliani wäre ja vielleicht auch, der war jetzt ja auch mal wieder im Raum, aber da wollen.
Echt?
Ja, ich weiß, dass es hat immer wieder mal geheißen, dass es schon auch Strömungen im Club gab, um halt einfach wieder ja, ein bisschen sozusagen internes Fachwissen, also Serie A-Fachwissen zu holen, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das der richtige Weg wäre. Aber du siehst es ja bei Cardinale und Ibrahimovic anscheinend, die bügeln alle italienischen Optionen sofort weg. Italiano wäre jetzt vielleicht auch was gewesen, mit dem du dich hättest auseinandersetzen können. Aber ja, ich bin mal gespannt, was die da jetzt aus dem Hut zaubern. Und also ich finde, absolute Vollkatastrophe auf allen Ebenen.
Mal abgesehen davon, dass er, glaube ich, auch nicht der einfachste Typ ist, wäre Glasner als Trainer, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
Nee, wäre spannend, absolut. Das kann ja vielleicht jetzt auch mit, vielleicht braucht es wirklich mal was komplett Frisches von außen. Ich stelle nur in Frage, unter welchen Konstellationen das wieder zustande kommt, weil Rangnick, wie gesagt, wenn ich mich recht erinnere, bei der WM bist du Anfang Juni auf jeden Fall noch im Boot, oder? Anfang Juli. Da gibt es jetzt schon viel zu planen nebenher bei Milan. Also,
ja, total.
Ich glaube nicht, dass Modric weiterspielt unter den Konstellationen. Mit Champions League hätte das wahrscheinlich. Leao sagt selbst, ich will weg. Toll, da freut sich jeder beim Verkaufen. Wird er schon mal 15 Millionen günstiger für jeden Interessenten. Also das ist schon ein wilder Haufen, der da gerade Milan irgendwie führt oder halt eben auch nicht führt.
Zumindest wird Rangnick keine Probleme bei der Ein- und Ausreise haben. Das könnte zumindest zackig gehen. Also in den USA meine ich jetzt. Also
nee, also ich muss echt sagen, Milan ist für mich, und nochmal, klar hätten die jetzt nicht den besseren Fußball gespielt, wenn die am Ende Vierter geworden wären. Aber ich glaube, das wissen wir doch alle. Es gibt halt eben, es ist kein großer Unterschied zwischen 2, 3 und 4, aber es ist halt ein unfassbar großer Unterschied zwischen 4, 5 und 6. Und in der Position, wie Milan da war, das so wegzuwerfen. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr sie dann auch im Kopf hattet, kam mir. Könnt ihr euch noch erinnern, Allegri, das eine Jahr bei Juve, ich glaube, das war nicht das letzte, sondern das vorletzte, wo er ja bis Februar an Inter dran war und wirklich auf Augenhöhe auch war. Das war die, wo dann Inter Meister wurde. Und dann verlieren sie das direkte Duell unglücklich 1-0. Und dann haben die auch in der Rückrunde nichts mehr auf die Reihe bekommen, hatten da aber so einen riesen Vorsprung, dass er gar nicht mehr aus der Champions League rausfallen konnte. Ich glaube, die sind dann am Ende Dritter geworden. Aber es ist spannend, dass es Allegri anscheinend nicht schafft, wenn da irgendwann mal in den Köpfen der Mannschaft so das große Ziel weg ist, dass es anscheinend nicht schafft, die irgendwie noch für den Rest auch noch hinzukriegen.
Ich habe halt wirklich immer, wenn ich mir die angeguckt habe, es ist so eklatant auffällig, dass da niemals irgendein Plan B im Spiel war. Also das ist so eine Mannschaft gewesen, also wie du sagst, jetzt in den Monatsphasen, dass man da den Schalter nicht mehr umlegen konnte, aber auch in Spielen, also dass da dann nochmal irgendwie, dass da Rhythmuswechsel drin wären. Und ich habe auch, also ich habe mir jetzt nicht jede Aufstellung angeguckt, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der positionell ja viel zu wenige B-Lösungen hatte, weil alle Spieler, die er gebracht hat, waren, hatte ich das Gefühl, und das Gefühl müssen ja dann die Spieler für sich selber auch haben, ja, ich bin halt einer, der kommt dann in den letzten 15 Minuten, wenn er irgendwann mal denkt, jetzt muss ich mal wechseln, aber nicht, um ansonsten mal einen irgendwie mit reinzunehmen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, definitiv. Ich finde nur, ich würde schon auch ein bisschen gerne über die Spieler sprechen. Weil, ja, okay. Allegri, glaube ich, haben wir jetzt alle. Und nochmal, ich bin ja der Erste. Wenn Allegri hat sein Minimalziel nicht erreicht und damit ist das logisch ein komplett verlorenes Jahr. Brauchen wir ja gar kein, also ich will da Allegri in keinster Weise in Schutz nehmen. Nur ich finde, wenn ich die Statistik noch richtig im Kopf habe, hatte Milan am Ende der Saison nach Inter und Juve trotzdem die drittmeisten Großchancen der Liga herausgespielt. Frag mich jetzt bitte nicht wie, aber die waren da. Ich glaube, das waren um die 100. Und jetzt, ich meine, ihr kennt die Zahlen und jetzt schaut euch bitte mal an, was Leao, Pulisic, Füllkrug und Nkunku kann man in den letzten Spielen in Klammer setzen, seit Januar an Zahlen geliefert haben. Also das ist ja indiskutabel. Also sorry, tut mir echt leid. Das ist, und klar ist da sicherlich ein Problem, dass die Spielidee nicht die prickelndste war, aber es waren trotzdem auch immer wieder Situationen da und also allein wie die Offensiven, da, was die geliefert oder nicht geliefert haben, also ich würde da schon auch ein bisschen Charakterfrage ist vielleicht die falsche Ding, aber das schien schon auch eine Mannschaft gewesen zu sein. Ich weiß nicht, wie viel der Milan am Herzen lag. Also, und das wundert mich so, weil ich finde, um dann die Brücke Richtung Juve zu schließen, die hatten halt Modric und Rabiot. Und das sind für mich, die hatten eigentlich Charakter in der Kabine und Leadership und wirklich auf höchstem Niveau. Und trotzdem haben sie es irgendwie nicht über die Ziellinie gebracht. Also und für mich riesen Enttäuschung. Also, ja. Allesamt sechs Sätzen. So, ich weiß so. Nicht.
Punkt. Was gibt's bei Juve? Eine 5-?
Ja, bei Juve ist es logisch auch nicht viel besser. Bei Juve finde ich nur Gemengelei ist auch ganz spannend. Ich glaube auch, ich habe in anderen Foren auch schon, habe ich auch viel mitbekommen. Ah ja, Spalletti out oder so. Ich finde, da ist halt die Gemengelage anders. Also ich finde, da sollte man jetzt viel über Clubführung und vor allen Dingen Spieler und Kaderzusammenstellung reden. Spalletti würde ich da aber ein bisschen außen vor lassen, weil für mich ist Spalletti, ich bleibe auch dabei, ich sage es auch nochmal, für mich ist Spalletti nicht das Problem von Juve, sondern die Lösung. Also Spalletti hat denen schon einiges mitgegeben in der Saison. Klar geht er jetzt auch am Ende damit heim, dass er der Trainer ist, der die Champions League verpasst hat. Das logisch will ich damit nicht sagen, dass er nichts falsch gemacht hat. Aber wenn ich mir anschaue, ich glaube, als Spalletti Juve übernahm, danach hat er die zweitmeisten Punkte nach Inter gemacht. Klar kann man sagen, war ein schwaches Rennen, weil Milan, Napoli alle da vorne nicht gut waren. Alles richtig. Ich habe es mir extra angeschaut. Juve hatte am Ende 13 Expected Goals weniger geschossen, als sie rausgespielt hatten. 13 ist halt doch was. Also ist jetzt nicht wenig. Wenn ich mir diese drei Heimspiele gegen Sassuolo, Hellas und Fiorentina anschaue, wo sie eines, ich wiederhole, eines hätten gewinnen müssen und sie wären in die Champions League gekommen und haben eins davon verloren und zweimal unentschieden gespielt. Ich habe mir wirklich die Mühe gemacht, weil es mich interessiert hat. Die hatten in all diesen drei Spielen Expected Goals von mindestens 2, 2.5, 3. Gegen Sassuolo verschießen die in der 87. noch einen Elfmeter. Die hatten in allen diesen drei Spielen knapp 30 Abschlüsse. Ja, sorry. Irgendwann, finde ich, müssen es halt dann schon auch die Spieler also über die Bühne bringen. Also, ja. Tut mir echt leid.
Und andersrum, weil hinten war jeder Schuss ein Treffer, ne?
Genau.
Da gab es auch so eine krasse Statistik, dass die Gregorio,
ja.
Ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber es waren, glaube ich, irgendwie in den letzten 10 Spielen hat er in 10 der Spiele in 6 davon war immer der erste Schuss auf sein Torwart drin.
Genau. Ich habe nicht die genaue Zahl im Kopf. Ich habe so irgendwas in 45% der Fälle war bei Di Gregorio immer der erste Schuss aufs Tor drin. Und da fangen wir jetzt halt an. Also, ist Di Gregorio ein Juve-Torhüter?
Nein.
Nein. Ist Manuel Locatelli, so gern ich den habe, und Manuel Locatelli ist für mich ein Juve-Spieler, ja, aber ist Manuel Locatelli ein Juve-Kapitän?
Nein.
Sind Jonathan David, ihr wisst, jetzt
Nein.
Kümmern die alle. So, Nein. Ja. Und da finde ich, da weiß ich jetzt halt nicht, wie ich die Schuld Luciano Spalletti in die Schuhe schieben will. Weil der kam Ende Oktober, das ist null sein Kader. Im Winter hat er einen Wunsch gehabt, einen physisch starken Neuner. Bekommen hat er Jeremy Boga.
Wobei
den hat er sogar noch zum Funktionieren gebracht.
Genau, den fand ich mit Abstand am besten.
Absolut, genau. Aber sorry, das ist eine Mannschaft, die nicht leadershipmäßig so weit weg ist von den Juve-Ansprüchen. Und jetzt ist es halt, ja, jetzt ist es halt passiert. Letztes Jahr war es halt letzter Spieltag Venezia, Elfmeter Locatelli, glaube ich, 75. der sie noch reingebracht hat. Die waren jetzt immer auf der Kante. Immer klappt es halt nicht auf der Kante. Aber sorry, ich finde, da muss man über die Kaderzusammenstellung und über die Mannschaft reden, weil Bremer ist zwar ein überragender Verteidiger, aber glaube ich, hat auch nicht die Leadership. An wen ziehst du dich denn da hoch in diesen schwierigen Spielen? Wer ist denn da vorangegangen? Yildiz will ich noch nicht mit dem überfrachten. Also es sind so viele talentierte Spieler, aber die tragen halt ein Juve-Trikot. Und der letzte Punkt meinerseits, der kam mir jetzt erst die letzten Tage. Schaut euch bitte mal an, woher all diese Spieler kamen. Also Di Gregorio kam von Monza, also von welchen Clubs? Douglas Luiz, glaube ich, kam von Aston Villa. Kopmeiners Atalanta, Kefren Thuram, helft mir kurz, habe ich jetzt Monaco?
Nizza,
also auch ein kleinerer Verein. David Zegrova, Lille. Also was ich damit sagen will, die hatten auch all, also Juve ist halt ein großer Club, da ist Druck drauf. Das ist nicht leicht, immer ein Juve-Trikot zu tragen. Auch gerade, wenn es nicht gut läuft. Und die kamen alle aus, sage ich mal, aus Umständen, wo du nicht gewappnet bist gegen, weil, wo du nicht so sehr, also ich bin jetzt im französischen Fußball nicht so tief drin, aber ich glaube nicht, dass in Lille die Welt zugrunde geht, wenn du mal ein Jahr nicht Champions League spielst.
In Marseille kriegst du auf die Fresse, aber
genau, in Marseille kriegst du, genau, aber in Lille nicht. So. Und all da kamen diese Juve-Spieler her. Ich finde, die sind nicht, und da muss ich dann schon über den Kaderbau reden, weil vielleicht hättest du da halt auch den einen oder anderen gebracht, wie ein Modric oder ein Rabiot, weil ich finde, die strahlen das aus. Die können große Clubs, die können auch mal was schultern. Also ich finde, bei Juve ist die Gemengelage halt eine andere, aber logisch auch absolute sportliche Katastrophe, weil das. Ich bleibe auch dabei, vor ein paar Wochen habe ich gesagt, ich glaube, die wären nächstes Jahr Scudetto-Kandidat, wenn die jetzt Champions League spielen, die richtigen ein, zwei Transfers machen. Bernardo Silva, wärst du vielleicht in der Verlosung gewesen mit Champions League? Jetzt bist du sofort raus, weil logischerweise spielt Bernardo Silva nicht Europa League. Und Bernardo Silva, ich nenne nur den Namen als Symbol, wäre genau der, den Juve braucht. Den stellst du neben Locatelli und dann zieht sich Locatelli an dem hoch. Und der erzählt dem, wie es ist, 5, 6, 7 Jahre lang bei City zu spielen. Und jetzt wird es halt so nicht klappen. Jetzt musst du halt schauen, dass dir die Besten auch nicht weggekauft werden.
Also. Ja, und so andere Spieler, die sich mit dem Club identifizieren, es ist mir auch immer wieder aufgefallen, auch wenn er inzwischen die Haare schön hat, Kollege Gatti, reicht mir nicht.
Ja, es ist eine schöne Geschichte gewesen, dass das irgendwie von Frosinone, da kam er, glaube ich, her, ne, dann aus der Serie B geschafft hat, zu Juve, zu seinem Lieblingsverein. Kämpfer und macht doch mal ein Kopfballtor, aber reicht nicht für Champions League.
Und schaut euch bitte mal Cambiaso an. Was hat ein Cambiaso für eine Saison gespielt? Ja. Oder? Also es ist so ein feiner Kicker, ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Aber der war sowas von soft und weich. Ich habe noch die letzten Spiele, wie der sich im Derby, gut, das war dann letzter Spieltag, war ja eh schon Wurst, ist ja schon passiert, wie der das Gegentor nach einer Ecke kassiert, wer war es, helft mir kurz, Casadei schickt den einfach weg. Und solche Szenen habe ich viele von Cambiaso gesehen. Also so viel wieder zum Thema. Das ist soft, das ist weich, das ist in gewissen entscheidenden Juve-Spielen, unter Anführungszeichen, darf dir das nicht passieren, Punkt.
Aber da haben wir auch übrigens drüber gesprochen. Du sagst jetzt so, da war eh schon alles vorbei. Aber wenn du dir dann die Casadeis und die Simeones anguckst, und klar, das waren scheiß Voraussetzungen mit den Straßenschlachten davor und dem Fan, der verletzt so war, ja, dann führst du 2-0 und da war eigentlich Mucksmäuschen still und dann schafft es aber der Toro wieder, da ein schönes Saisonende zu gestalten und auf einmal wieder die Leute mitzunehmen, die da schon davor gar nicht mehr ins Stadion gegangen sind. Und du als Juve beendest die Saison beschissenst möglichst. Und da, wie du sagst, da ist ja Cambiaso nicht der Einzige. Da sind alle rumgelaufen. Also nachdem der Vlahović rausgenommen hat. Vlahović ist der Einzige, der noch vorangegangen ist in den letzten Spielen, hatte ich das Gefühl.
Ja, also wie gesagt, ich finde wirklich, und ich meine, da können wir jetzt auch lang zurückgehen, das ging los, Giuntoli schmeißt du gleich raus, jetzt Comolli anscheinend ja sehr datenbasiert, ja, dann kommen halt Openda, mein Gott, also, ja, nein, aber nicht wegen dem Spieler, aber ich verdeutliche es nur nochmal, Juve hat in den letzten Jahren für Openda, Koopmeiners und Douglas Lewis 150 Millionen ausgegeben. Keiner von denen hat den Impact. Keiner. Ja gut, logisch fliegt dir der Bumerang irgendwann gewaltig um die Ohren. Als ob Juve, ich meine, wir reden über den italienischen mittlerweile den Club, ist ja Wahnsinn, dass die in den letzten 2, 3 Jahren da dreimal ein 50 oder 45 Millionen Paket Ablöse schnüren konnten. Ja, aber dann mussten die halt auch zünden. Sorry. Ja. Also das kann sich Juve, das kann sich kein italienischer Verein leisten. Das können sich vielleicht 2, 3 Engländer leisten, dass die mal zweimal
bei 50 Millionen. Ich wollte gerade sagen, italienischer Manchester United, nur das Geld ist irgendwann auch endlich.
Leider. Ja, aber das Geld ist ja nicht da. Und dann gibst du 150 für 3 aus und keiner von denen spielt eine Rolle. Keiner. Ja, das kann nicht funktionieren. Und jetzt kam halt die Quittung. Und dass es logisch dieses bittere Fiorentina-Heimspiel ist, ist logisch nochmal, also im Heimspiel, die waren ja vor dem vorletzten Spieltag Dritter. Am Ende gehen sie als Sechster raus. Also, ja. Aber Spalletti finde ich, also, wo Juve momentan das kleinste Problem meiner bescheidenen Meinung nach hat, ist auf der Trainerposition.
Gehe ich mit. Lass uns kurz ein bisschen Tempo aufnehmen. Ich würde gerne drei Teams in so einen Block reinschmeißen, und zwar Atalanta, Bologna, Lazio. Jetzt sehe ich es gerade nochmal auf der Tabelle, das wurde ja in der Tabelle der letzten Saison schon aktualisiert. Wirklich, ihr kompletten Vollidioten, was die mit dem Atalanta-Logo gemacht haben. Was ist los mit den Leuten, die immer die ganzen Logos verändern wollen? Wenn ich mir das jetzt angucke, Atalanta-Logo direkt unter dem Juve-Logo. Das Juve-Logo war auch so clean früher, das war so ikonisch.
Ah, mein Gott. Aber das, was Atalanta jetzt gemacht hat, ist ja wenigstens noch ein bisschen historisch.
Ja gut, aber es sieht halt sozusagen, weil so einmal die KI drüber geprügelt ist, sieht es halt trotzdem aus, als würde ich mir ein Shampoo kaufen, wenn ich mir so ein Trikot hole, oder nicht? Also wirklich. So. Die haben es zumindest noch geschafft, europäisch zu spielen. Warum reicht es denen dann trotzdem nicht, glaube ich, Christian, was meinst du, da nochmal ein bisschen mit Palladino weiterzumachen?
Bei Palladino muss man jetzt vielleicht, wenn man sich anschaut, wie es in Florenz zu Ende gegangen ist und wenn es jetzt ein Jahr später wieder so zu Ende geht, also ich war da ja nie mit drin dabei, ich kann das ja nur von außen beobachten, ist vielleicht Palladino auch nicht der ganz der einfachste Typ. Also ich hätte es mir logisch auch gewünscht, ich hätte auch gedacht, es war damals ein guter Griff, aber wenn, wie gesagt, wenn zum zweiten Mal sowas relativ zügig dann auseinandergeht, dann hat er vielleicht auch seine Karten im Spiel. Wie gesagt, ist jetzt nur eine Vermutung. Ansonsten finde ich auch ganz kurz, dürfen wir Atalanta halt nicht vergessen, weil die kamen halt nach 9 Jahren Gasperini. Also ich finde, für das war die Saison jetzt gar nicht so schlimm. Ich meine, dass die da erstmal in einen weiß Gott was, also dass da ein Vakuum entsteht, das jetzt ja auch zweiteilig probiert wurde zu füllen, ist für mich völlig nachvollziehbar. Und zumindest hatten sie ja diesen Champions-League-Moment, dürfen wir auch nicht vergessen, dass sie Dortmund da rausnehmen. Das finde ich ist jetzt auch nicht selbstverständlich, dass sie da ins Achtelfinale kommen. Und ja, sie spielen ja nächstes Jahr auch wieder europäisch, zwar nur Conference League, aber von dem her, finde ich, war das Jahr 1 jetzt nach Gasperini gar nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, Palladino, ich kann es mir nicht erklären, aber das ist halt das zweite Mal jetzt in der jüngeren Vergangenheit, dass da sowas am Saisonende irgendwie passiert. Stellt's an.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade eigentlich callen, ja, dann holen sie die Conference League, und dann kam mir, Sarri hat ja auf sowas gar keinen Bock. Da lässt er dann die Jugendmannschaft spielen.
Wobei die Jugendmannschaft von Atalanta spielen lassen, vielleicht ja, gar nicht so schlimm ist. Aber ja, das hast recht, Marius. Ob der europäische Fokus, ja, keine Ahnung. Aber ich finde es spannend, muss ich sagen. Sarri, ich meine es jetzt, hallo, von Gasperini, nach 9 Jahren Gasperini, jetzt logisch ein turbulenten Jahr, hin zu Sarri, ist schon auch mal eine tektonische Fußballverschiebung. Also mal schauen, wie die da, ja, wie das einfach der Kader aufnimmt, werden ja doch ein paar auch bleiben, schätze ich mal. Und die waren jetzt doch sehr lange was ganz anderes gewohnt. Spannend. Ja, Ederson. Aber Mai, den machen sie auch wieder zu Geld. Ja, machen sie auch wieder 50 Millionen. Sie ziehen ihr Dung durch, stehen wieder wunderbar da. Und vielleicht ein Name, ich wollte einen noch nennen, finde so ein bisschen, der war für mich wirklich so ein bisschen, also Ansang hier, aber was Kristovic für eine Saison gespielt hat, muss ich schon sagen, Respekt. Also wie der sich da vorne reingefightet hat, also wirklich reingefightet im wahrsten Sinn des Wortes. Also schön, dass es solche Neuner irgendwie auch noch gibt, die, die glaube ich körperlich wirklich nichts liegen lassen, um da irgendwie ihren Einfluss aufs Spiel zu nehmen. Und hat irgendwie auch Skamaka zumindest auf Augenhöhe da gematcht, und freut mich für so einen Spielertyp, der jetzt
sicherlich. Ja, vor allem, weil es am Anfang echt lang danach aussah, als wäre Atalanta eine Nummer zu groß für ihn.
So ein bisschen, ne? Genau. Ja. Und dann aber sich schon richtig, richtig reingebissen, ja. Genau.
Was machen wir mit der Saison von Bologna und deren Zukunft, der Rossoblu? Ich kann es ganz schwer greifen.
Ich finde eigentlich sportlich, wo sie jetzt eingelaufen sind, völlig in Ordnung. Dass das jetzt nicht dauerhaft immer Europacup ist, war eigentlich klar, und dafür sind sie dann ja doch ziemlich nah dran gewesen am Ende. Mit der sportlichen Entscheidung, wie man Italiano ersetzt, hadere ich allerdings noch etwas. Wobei eigentlich wiederum Domenico Tedesco auch zumindest in Istanbul eigentlich einen ziemlich guten Job gemacht hat und dort halt entlassen wurde, weil es Istanbul ist.
Ja, stimmt. Wie siehst du es, Christian?
Ja, ich bin da auch voll bei Marius, also beim ersten Teil total, weil ich glaube, Vincenzo Italiano hat die Latte halt auch ein ziemlich hochgelegt in den letzten Jahren. Also ich wüsste nicht, warum ich von Bologna jedes Jahr erwarten können sollte, müsste, dass die Fünfter werden dann plötzlich oder Sechster. Dementsprechend, die waren wieder da mit drin. Vielleicht die europäische Saison war jetzt nicht so speziell wie vielleicht die zwei davor. Ich finde, Italiano hat wieder einen ordentlichen Job gemacht. Was, 3 Punkte hinter Atalanta ist jetzt wirklich nicht weit weg. Wie gesagt, für mich, ich hätte mich so gefreut, wenn Italiano jetzt halt dann Richtung Neapel gefahren wäre. Ich finde es echt schade für den italienischen Clubfußball, dass er jetzt in der Türkei landet. Also ja, den hätte ich, wie gesagt, schon gerne in Italien bei einem Top-Club gesehen. Mal schauen, vielleicht kommt
es. Ist jetzt der nächste er ist ja nicht mehr ganz jung, aber der nächste jüngere italienische Trainer, der dann im Ausland ist und wo man dann auch gar nicht weiß, ob man den da nochmal zurückbekommt, ne? Also wenn bei De Zerbi, Farioli und so weiter.
Ja, es sind jetzt einige, ja, absolut, ja. Definitiv. Zu Tedesco muss ich sagen, tue ich mich schwer, das jetzt einzuschätzen. Also ich finde schon, dass zumindest der Name oder auch die Vita von Tedesco schon jetzt darauf hinweist, dass Bologna schon weiterhin die Ambitionen auch hochhalten möchte, dass Sartori da eben ja das fußballerische Mastermind, der Sportdirektor da jetzt sozusagen weiter oben auch mit dabei sein möchte. Wie der Fußball jetzt von Tedesco nach dem von Italiano, wie gut das greift, da würde ich mir, das würde ich mir gerne dann einfach erstmal anschauen, Anfang der Saison, um mir da ein Urteil zu bilden. Aber ich würde sagen, er kommt auf jeden Fall, da hat er großes Glück, er kommt in einen wahnsinnig gut funktionierenden Verein, in einen Verein, der eine sehr gute Symbiose zwischen Stadt, Fans und so, das ist ja alles total positiv behaftet. Ja, die werden jetzt womöglich 1-2 Leute verlieren. Bei Castro heißt es jetzt, dass es da logisch Angebote gibt. Aber ich bin mir sicher, dass die mit Sartori auch einen guten Kader wieder hinstellen werden. Und ja, wie gesagt, dann bin ich gespannt, wie Tedesco das Ganze einfach angeht. Genau.
Ist bei Lazio ein bisschen anders, oder?
Ja.
Also auf jeden Fall werden die Heimspiele genauso wie das Derby werden nächste Saison. Also Kurve boykottiert. Hat jetzt schon vorweg gesagt, wird alle Heimspiele in der Liga und im Pokal boykottieren. Komplett.
Das sind keine schöne Aussichten, ne.
Und wenn man sich das so anguckt, was da auch Spielermaterial technisch los ist, frage ich mich so ein bisschen, ob das vielleicht die letzte, weil wir gerade von den jungen Trainern gesprochen haben und zukunftsträchtigen und vielleicht progressiven Trainern, die wir gesehen haben, vielleicht dann auch Gennaro Gattuso in 2 Jahren bei Ferencváros Budapest. Ich weiß es nicht. Ist das der Werdegang von ihm, wenn er es da einmal mit Lazio als 14. einläuft nächste Saison?
Erstmal muss er noch die Feuerwehrmann-Karriere durchmachen.
Ja. Das als Zwischenschritt. Lazio ist echt speziell. Also ich finde, da muss man Sarri für die letzte Saison, muss man schon ein paar Hüte ziehen vor Sarri. Also was der da, also der kommt da, unterschreibt, sagt, ich bin wieder da und 2 Tage später sagen sie ihm übrigens, du kannst im Sommer keinen holen. Das haben wir dir davor nicht gesagt, aber jetzt ist es halt so. Dann verkaufen sie ihm im Winter Guendouzi und Castellanos und Mandas. Und also ich muss sagen, wenn Lazio, aber da waren sie leider weit weg, muss man auch fairerweise sagen, wenn Lazio das Pokalfinale gewonnen hätte, dann hätte ich Sarri zumindest eine kleine Statue hingestellt, weil ja, unter den Bedingungen, und ich war, wir kennen Sarri, ich weiß, der ist logisch einer, der gerne auch öffentlich sozusagen seinen frustfreien Lauf lässt, aber ich finde die Saison als Trainer unter solchen Umständen mit, wie du sagst, Mario, Heimspiele, wo kein Mensch im Stadion ist, und dann hast du zum Beispiel dieses eine Heimspiel, erinnert ihr noch, gegen Milan vor ein paar Wochen, wo dann plötzlich das Stadion voll war, und dann gewinnen sie es, weil du hast den Spielern angemerkt, wow, wie schön ist denn das, vor 60.000 im Olympico zu spielen? Und dann wieder alles wegrassiert, weil ja, außenrum halt mit Lotito alles über Kopf ist. Also großen Respekt vor Sarri, muss ich echt sagen, dass er das zumindest so über die Bühne gebracht hat. Und ich bin bei dir, Mario, boah, ich sehe da das Zukunftsszenario. Also wenn Lazio eine Aktie wäre, sehe ich sie momentan nicht im Steigen, ne?
Das und Claudio Lotito, nicht. Ist das aus der deiner ist stur. Sicht ein Mann, da wollte ich grad, ist das ein Mann, der jetzt dann sagt, okay, dann gehe ich?
Das sehe ich im Moment auch nicht. Nee, also keine Ahnung, was Lotito, logisch, wie er da wirtschaftlich, finanziell verwoben ist. Ich habe eher das Gefühl, dass der Typ Mensch ist, dass je mehr Gegenwind von außen kommt, desto eher sich hinstellt. Und, oh, da bleibe ich aber noch lange Lazio-Präsident. Also keine Ahnung, was er daraus zieht, was ihm das gibt. Aber nö, der geht jetzt nicht einfach zur Seite. Nur weil ihm ziemlich deutlich von großen Teilen signalisiert wird, dass es erwünscht wird. Also ich sehe auch eine sehr düstere Lazio-Saison auf die zukommen. Also, und vielleicht muss man jetzt auch sagen, passt dann halt auch die Entscheidung Gattuso da rein, weil, sind wir mal ehrlich, vielleicht wollten sich das andere Trainer auch gar nicht antun, weil die auch wissen um die Umstände. Also, wen hat Lazio noch, sage ich mal, an Silberware? Mal schauen, wer da noch da ist. Isaksen habe ich jetzt am Ende der Saison gehört.
Dass Hila. Der jetzt
Hila, stimmt. Ja, den wollen viele, eben genau. Isaksen habe ich auch so ein, zwei Interviews gehört, wo er gemeint hat, so ganz überzeugt ist er nicht mehr. Also, boah, das ist schon... Tut mir echt leid für die Lazio-Fans. Also, weil es nicht schön, glaube ich, in so einer Gemengelage. Ja, und vielleicht ist dann Gattuso halt auch der passende Fit zu so einer Situation.
Na, da wird es den ein oder anderen Brennpunkt geben müssen. Kann man für das Mittelfeld wahrscheinlich gar nicht sagen, wobei da sind ein, zwei interessante Sachen dabei. Ist auch wieder lustig, dass mein Mittelfeldblock, ne? Wer ist auf die 10 eingelaufen? Udinese Calcio.
Hattest du auf der 10?
Hatte ich die auf der 10? Nee, auf der 10. Also, ich hatte Lazio auf der 10 tatsächlich. Ja, Udinese hatten wir alle sogar noch weiter unten.
Unten oder wie?
Aber das ist dann wieder irgendwie, ja, wobei es ist, aber ja, wenn du das anschaust, 14 Siege, 8 Unentschieden, 16 Niederlagen, 45 zu 48 Tore, 50 Punkte, machst du nix?
Nö. Ich finde, man kann es ein bisschen positiv framen, weil es ja wirklich, die waren ja so schnell weg von irgendwelchen, weil die letzten Jahre waren Udinese ja auch nicht geschenkt, dass das einfach so durchflutscht. Und da hat Roniaic ja wirklich gar keinen Zweifel drauf aufkommen lassen, dass sie da wirklich gar nichts damit zu tun haben.
Und das ein oder andere große Spiel gewonnen, also da war das Bonbon für die Fans auf jeden Fall auch da.
Ja, Zaniolo.
Also ich glaube, dass, genau, also dass die schon im Endeffekt, also mit 50 Punkten, finde ich schon fast überperformt.
Ja, also ich finde es auch stark von Roniaic. Auch wenn du jetzt anschaust, so Atta und Solé, die jetzt ja auch bei Großen gehandelt werden. Zaniolo muss ich auch sagen, Respekt hätte ich ihm auch nicht zugetraut. Ich war auch einer von denen, der gedacht hat, das Kapitel ist zu Ende. Jetzt mal schauen, ob er da jetzt wirklich die nächste Saison auch dranhängt. Aber ja, also ich würde Udinese auch positiv framen, weil sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten, zumindest über lange Zeit, und dann, ich weiß nicht, habt ihr vielleicht die letzten Spiele, ich habe jetzt die Statistik nicht offen, ich vermute mal, dass die in den letzten Saisonspielen dann halt nicht mehr groß gezündet haben, aber eine Zeit lang waren die ja deutlich eher zumindest im oberen Bereich dran, als überhaupt unten irgendwie nur annähernd da reinzurutschen.
Und ja, die haben am Schluss ja von Anfang an, April an,
ja,
Como einen Unentschieden abgetrotzt, bei Milan gewonnen, dann hat
Tausi
gegen Parma verloren, 3-3 gegen Lazio, 2-0 noch den Toro geschlagen, bei Cagliari gewonnen und dann die letzten zwei Spiele 0-1 gegen Cremonese und Napoli.
Ja, stimmt, das war das dann, ja, genau.
Ja, aber genau. Ich glaube, Positiv framen kann man es auch bei Sassuolo, aber da würde ich eher so ein bisschen den Blick nach vorne richten wollen, vielleicht ganz kurz, beziehungsweise wahrscheinlich gibt es dann den einen oder anderen Moment auch in der nächsten Saison, über die zu sprechen, weil das ist alles relativ spannend. Ich würde gerne den Anlass nutzen, um eine Mail vorzutragen, die uns der liebe Nick geschickt hat. Ihr kennt ihn alle aus den letzten Wochen, unser Catanzaro-Korrespondent, nenne ich ihn jetzt mal, der geschrieben hat unter dem Betreff Aquilani zu Sassuolo, wobei er hat geschrieben Aquilani zu Sassuolo, vielleicht ist das ein freudscher Verschreiber. Na gut, hallo geschätzte Serie Amore Community, hallo Marco, der nächste freudsche Verschreiber. Marco, ich werde voll oft Marco genannt, also vielleicht ist die Autokorrektur, aber na gut. Und hallo Marius, Marius ist einfach unik. Leider wird es auch in der nächsten Saison in eurem Podcast nicht um die US Catanzaro gehen. Doch, wenn du uns was einschickst, immer. Ein einziges Tor fehlte, um das Märchen wahr zu machen. Ein Tor, um nach 43 Jahren dahin zurückzukehren, wo Catanzaro als erstes kalabrisches Team überhaupt spielte. Es hätte der Serie A gut zu Gesicht gestanden. Großartiger Fußball zwischen Herzstillstand und Ungläubigen mit der Zunge schnalzen. Eine Saison, bei der man eine Mannschaft beim Verstehen eines Fußballsystems zuschauen konnte. 8 sieglose Spiele zum Start, dann mit Cissé ein Talent, das bis zum Winter die Mannschaft trug und eine Rückrunde, in der mit Spiel zu Spiel die Rädchen immer mehr griffen. Junge Talente wie Liberali und Favassuli wurden Stützen und hielten selbst in der Nervenschlacht von Palermo stand. Die Playoffs wurden ein einziger Rausch, Avellino hatte nichts zu bestellen, Palermo wurde im Hinspiel zerlegt und im Rückspiel mit einer unglaublichen Defensivleistung ausgeschaltet. Ein Nervendrama hoch 10, in den sozialen Medien konnte man erleben, wie eine Stadt ihren Fußballclub wiederentdeckte. Das Hinspiel gegen Monza war in 10 Minuten ausverkauft, kleine Kinder sangen im Alltag das Lied von der Rückkehr in die Serie A. Die Alten können noch von der Serie A erzählen, die Jungen kennen sie von den Schwarz-Weiß-Bildern und auf einmal nach Niedergang und Konkurs ist man so nah dran. Trotz des unglücklichen 0-2 gegen Monza, in 10 Fällen geht dieses Spiel genau einmal so aus, reisten über 2300 Catanzaro-Fans nach Monza. Dazu kommen noch Hunderte auf den Tribünen und viele, die einfach ohne Karte anreisten. König Pietro Jemello hätte seinen Traum und eine Geschichte schreiben können, die nur der Fußball erzählen kann. In Catanzaro als Kind groß geworden, selbst in der Kurve gestanden, zog er irgendwann in die weite Welt des italienischen Fußballs aus, machte Karriere und kam zum Spätherbst zurück zu seinem Herzensclub. Schoss ihn in einer Rekordsaison in die Serie B und träumte vom Aufstieg in die Serie A. Das Größte, was ein Verein wie Catanzaro erreichen kann. Zwei riesige Chancen hatte er auf dem Fuß, eine einzige und wahrscheinlich hätte ihn sein Volk vom König zum Gott erklärt. Nun ist die Saison zu Ende, die Tränen getrocknet, aber was der Club in dieser Saison geschaffen hat, wird für immer bleiben. Er hat eine neue Generation Kinder zu Giallo Rossi gemacht, unvergesslich die Bilder von weinenden Kids im Gästeblock. Stolzen Ultras, die ihr Team auch in dieser Situation feierten. Vorm Fernseher waren die Gesänge der Adler lauter als die Stadionmusik, die Bilder ergreifender wie jene von Monzas Aufstiegsbegeisterung. Und jetzt kommen wir zum Teil, der dann auch Sassuolo betrifft. 2026/27 wird die US Catanzaro anders in die Serie B starten. Aquilani ist safe nach Sassuolo gewechselt. Mit dem Club hat er schon als Spieler eine Geschichte. Und auch wenn Präsident Noto ihm einen 3-Jahres-Vertrag und eine ordentliche Gehaltserhöhung in Aussicht gestellt hat, der Ruf der Serie A ist lauter. Auch wenn die Fans ihn dort nicht so verehren werden wie in Süditalien. Aquilani hat von Anfang an ein Konzept gehabt. Zusammen mit Sportdirektor Polito holten sie junge Talente wie Nuamar, Liberali, Favassuli und Cissé. Seine Formation war von Beginn an ein 4-2-3-1. Trotz des Fehlstarts hat er das unbeirrt durchgezogen. Lange war nicht ersichtlich, was er genau da spielen lässt, aber irgendwann konnte man seine Vorstellung sehen. Hohes Gegenpressing wechselte mit tiefem Stehen. Es gab mal Langholz, aber in der Regel wurde gnadenlos von hinten das Spiel aufgezogen. Bevorzugt über die Außen, aber mit Liberali bekam er im Laufe der Saison seinen offensiven Mittelfeldspieler mit Drang zum Dribbling oder dem schnellen Antritt im Mittelfeld. Mit Ruhe spielte man in des Gegners Hälfte, bis die eine Lücke zu sehen war. Irgendwann war es wie ein Passfeuerwerk. Dazu hat Aquilani einen unfassbaren guten Staff, die ihm wunderbar die Möglichkeit zum In-Game-Coaching gaben. Sehr, sehr oft konnte man Christian Agnelli mit Tablet sehen und wie sie am Seitenrand diskutierten. Aquilani scheint dabei nicht stur zu sein, sondern kann auch seinen Plan anpassen. Nach den Playoffs gab es nicht wenige Experten, die bei Aquilani genau das gesehen haben, was man im italienischen Fußball vermeintlich vermisst. Junge, spielstarke Talente, die nicht nur Einsatzzeit bekommen, sondern sich zu Stammspielern entwickeln. Progressiven, modernen Fußball. Den wird man jetzt in der nächsten Saison in der Serie A sehen und Aquilani wird auch das hinbekommen. Denn mit Aquilanis Abschied gehen auch sein Assistenztrainer Christian Agnelli, sein technischer Assistent Luigi Falcone, dem Catanzaro eine Festanstellung im Trainerstab der Giallorossi angeboten hatte, der Spielanalyst Alessandro Rubicini und der Athletiktrainer Fabrizio Tafani. Ich würde jetzt Sassuolo nicht zum Meistertipp erheben, aber wenn er ein Team gestalten kann, das an seine Idee glaubt, dann sage ich jetzt mal eine Saisonprognose Einzug ins internationale Geschäft voraus. Das nächste Komo oder was? Ja, ich bin ein Fanboy des Trainers, schreibt er. Ebenfalls in der Serie A könnten neben Cissé, Klammer auf, Milan, Klammer zu, auch Favasulli, neuer Nationalspieler und damit der erste nach Catanzaros absoluter Legende Massimo Palanca in den 70ern, auch Liberali sein. Favasulli wird angeblich von der Roma verfolgt und Liberali soll in Como Aufmerksamkeit erregt haben. Bei Favasulli dürfte ein Wechsel klar sein, da er vermutlich das Geld einbringen soll, um das Sommertransferfenster in Kalabrien zu finanzieren. Von aktuell 7 Millionen ist die Rede. Laut Verein soll eigentlich nur einer der beiden gehen, aber Geld spielt für Como bekanntlich eine andere Rolle wie im nicht nur vergleichsweise armen Süden. So, jetzt habe ich euch aber lang genug mit Catanzaro genervt und wünsche euch noch eine schöne Sendung. Ciao, Nick. Na, genervt kann man gar nicht sagen und wir freuen uns auch nächste Saison über hoffentlich frohlockende Einsendungen zu Serie B spielen. Und ja, mit diesem Catanzaro-Part ist eigentlich auch alles zu Sassuolo gesagt, oder?
Ich finde tatsächlich, also auch wenn ich mir Catanzaro als Aufsteiger und auch Aquilani dann weiter bei dem Verein durchaus gewünscht hätte, finde ich, ist Sassuolo für einen solchen Trainer, der auf Jugend setzt, der auf progressiven Fußball setzt, ist das eigentlich genau der richtige Verein. Da wird er, glaube ich, in Ruhe gelassen, weitgehend, wenn sie jetzt nicht permanent gegen den Abstieg spielen. Ja, auf junge Spieler hat Sassuolo schon immer gesetzt. So. Also da ist ja der eine oder andere von da Richtung Topclubs oder auch direkt in die Squadra gegangen. Und ja, also ganz ordentlichen Fußball hat man auch unter Di Francesco damals schon gespielt. So.
Total cleverer Schritt von Aquilani, ja. Schöne Huldigung. Ich habe ihn schon immer als Spieler geliebt. Das ist ein guter Typ, der immer ein bisschen unterm Radar zurückhaltend und habe die letzten Jahre auch schon als Trainer. Da war schon ein, zweimal knapp davor, auch schon weiter oben reinzukommen. Jetzt kommt er wirklich durch das große Tor, weil ich habe auch einige, ich habe nicht so viel Serie B gesehen, aber ich habe ein paar italienische Kollegen, die sich sehr mit der Serie B auseinandergesetzt und die haben schon seit Monaten von Aquilani und auch von Abate bei Juve Stabia sehr, sehr viel Gutes zu berichten gehabt. Und Aquilani muss da wirklich was, ein physisch starker Neuner, zwei Zehner dahinter, Liberali und zwei Außen, die auch vorne draufgeschoben haben. Also das ist wirklich was, das kann was Schönes sein und ich bin voll bei Marius. Ich finde es den unfassbar cleveren Karriereschritt von Aquilani, weil er kriegt nicht den medialen Druck und er geht jetzt da rein, wo die De Zerbis, die Francescos und Grossos groß geworden sind. Also das ist clever. Sassuolo, auch wenn die jetzt ein, zwei abgeben womöglich, werden die trotzdem einen guten Kader haben und ich hoffe mal, dass sie ihn einfach machen lassen, weil Aquilani ist sehr vielversprechend. Ja, das ist. Und um jetzt waren wir viel in der Zukunft, ich finde, da muss Grosso schon auch kurz, also es hat Grosso schon stark gemacht in der Saison. Also klar waren wir uns ja einig, das ist kein Serie B-Kader oder halt das ist kein klassischer Aufsteiger. Logisch, wenn du mit Berardi, Pinamonti und Lorienté vorne dahin kommst, dann ist das logischerweise mehr als ein Aufsteiger. Aber er, finde ich, hat es schon stark gemacht. Also die waren ja auch bis kurz vor Schluss, hatten die ja auch noch zumindest, hätten die potenziell Richtung Europa schielen können, haben auch ein paar große Spiele drin gehabt. Und für Grosso jetzt ja anscheinend auch so ein bisschen, der ist nach dieser Lyon-Nummer ist so schön in die zweite Liga runter, jetzt hoch, macht die gute Saison, finde auch die Fiorentina für den auch ein guter nächster Schritt. Also so sehr Sassuolo jetzt logischerweise nicht der herzerwärmende, emotionale Club ist, aber ich glaube für viele Spieler und für viele Trainer ist es genau der richtige Zwischenschritt auf ihren Karriere wegen.
Ja, also ich will ja auch gar nicht viel Positives, wenn wir nach Deutschland gucken, über Hoffenheim sagen. Das ist ja immer der Vergleich, der gemacht wird. Und finde ich auch völlig zu Recht so. Also wenn man in Sassuolo oder Reggio im Stadion gewesen ist, das passt schon irgendwie. Aber es ist halt auch einfach so, dass das, was ich eben schon meinte, in Sassuolo haben sich junge Spieler entwickelt, in Hoffenheim haben sich Spieler entwickelt. Da ist bei beiden irgendwie ein Unternehmen mit einem Gönner. In Sassuolo ist der schon verstorben vor ein paar Jahren. Aber die Geschichte ist einfach sehr ähnlich. Und man hat da bessere Voraussetzungen als junger Spieler und eben vielleicht auch als junger Trainer sich zu entwickeln als bei anderen Vereinen in Italien.
Ja, und zum Wohnen ist in Heidelberg auch schön. Aber ich habe tatsächlich lustig, dass du sagst, dass...
Ja, du kannst auch in Parma oder Bologna wohnen.
So. Ja, und als du gerade Berardi gesagt hast, Christian, musste ich so... Dass, bevor es Marius gesagt hat, habe ich an Vedat Ibišević gedacht.
Ich habe jetzt ein Interview zuletzt mal von Berardi gelesen, wo er gemeint hat, er würde nur für einen Champions-League-Verein gehen. Also es ist echt spannend, dass er anscheinend immer noch, weil es hieß es ja damals vor Jahren, als hier Juve immer dran war und am Ende dann doch nicht. Er hat wirklich auch die Saison, trotz dieser langen Verletzungspause, also der hat schon noch ein paar Zahlen auf Lager. Also ja, aber ich glaube auch, dass wir Berardi noch bei Sassuolo sehen werden.
Kader Schabek ist auch ewig. Okay, lassen wir das. Zwei Takte zu. Ach komm, Parma haben wir oft genug. Die sind dann noch zusammen mit Torino punktgleich reingelaufen. Aber bei Torino, ich glaube, die haben wir alle genau auf Christian auf der 12, Marius und ich auf die 11. Wo sind sie eingelaufen? Auf der 12. Und wir haben Sassuolo alle viel schlechter einsortiert. Aber
ihr habt vor allem beide auch Parma viel schlechter einsortiert.
Mhm. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber
ja, bei Sassuolo, da dachte ich tatsächlich, Grosso bisher bei seinen Serie A-Abenteuern bisher nicht so erfolgreich gewesen. Aber Christian hat das ja gerade schon gesagt, also muss ich jetzt nicht nochmal ausholen. Props auch an ihn.
Beim Toro wächst da wieder was zusammen. Ich habe sie nicht so oft gesehen, aber das hatte dann doch irgendwie ein bisschen Flair, das Derby, das 2-2 gegen Juve. Nachdem es da auch schon viele Zerwürfnisse gab im Laufe der Saison zwischen Fans und Präsidium auch.
Ja, da wäre es halt gut gemacht und darf aber nicht weitermachen. anscheinend kommt Abate eben, Ex-Toro-Spieler, hat ja Vergangenheit, Ex-Milan-Spieler logischerweise auch. Also sowohl Aquiliani und Abate waren beide in Torino und beide bei Sassuolo vorgesprochen. Ich glaube, es war so ein bisschen die Frage, wer dann wen sozusagen holt. Also Abate, der Nächste, der aus der Serie B wirklich einen sehr guten Job gemacht hat. Ich finde auch könnt ihr euch erinnern, ich glaube über Toro haben wir schon ein, zweimal gesprochen, ja Mai, die laufen da halt im Mittelfeld ein, die Frage ist halt, ob das EKG halt so ein bisschen ausschlägt und die letzten Jahre hat es ja nicht ausgeschlagen. Ich finde in der Saison ein bisschen mehr, sie haben beide Derbys gegen Juve nicht verloren, das ist schon mal als Toro alles andere als selbstverständlich. Helft mir kurz, ich glaube, sie haben auch ein, zwei große geschlagen, wenn ich mich recht erinnere, haben sie nicht Inter oder Napoli, glaube ich, haben sie geschlagen. Also ich finde für Toro-Verhältnisse klar.
In Rom auch, gewonnen.
Ah, in Rom gewonnen, stimmt. Das war Napoli relativ früh, gell? Ja. Napoli geschlagen. Ja. Also Simeone, überragende Saison. Ich glaube nicht, dass sie Simeone halten können. Der war wirklich, der hatte ab Januar oder Februar hat der 7 oder 8 Buden gemacht. Also wirklich großartig. Mhm. Casadei geht am Ende mit 6 Buden raus und die macht er, glaube ich, auch alle ab Dezember oder auch ab Januar, also vielleicht den auch spielen lassen, auch so keine schlechte Idee. Und ja, wenn da wirklich Abate kommt, weil das ist ja immer ein Riesenthema bei Torino, dass eben durch die Streitereien auch der Fans mit dem eigenen
Kairo.
Kairo, danke, dass die halt auch einfach mehr Toro blüten möchten und Abate kommt da eben her und vielleicht ist das dann auch nochmal passend, dass der vielleicht nochmal das Ambiente halt auch ein bisschen anheizt und da vielleicht ein bisschen was nach oben geht. Vlasic hat auch wieder eine gute Saison gespielt, also ich bin bei Torino auch wenn es wieder nur dieser Rang ist, wie immer, ich fand, es hat ein bisschen mehr Ausschläge
als.
Ich finde tatsächlich, wenn wegen Daversa, das wäre so die klassische Entscheidung, klassische Serie-A-Entscheidung gewesen, ihm dann jetzt einen Zwei-Jahres-Vertrag zu geben oder so. Hat natürlich, also Punkteschnitt 1,5, alles gut, hat unentschieden gegen Inter und gegen Juve gespielt und so, alles fein, hat den Klassenerhalt klar gemacht. Ich glaube eben auch mit einer sehr emotionalen Ansprache, kann aber auch verstehen, dass man ihm jetzt eben nicht zutraut, in der neuen Saison da irgendwie das dann so stabil weiterzuentwickeln, sondern dass dann die Geschichte vielleicht auch irgendwann auserzählt wäre. Und da ist natürlich dann so ein, in Anführungszeichen, Projekttrainer. Und wenn er dann auch noch Verbundenheit zum Verein hat, ja, das ist the way, wie man so schön sagt.
Absolut. Und Torino, auch ein Satz noch. Torino hat einige interessante Jugendspieler eben, die sie, wo auch die Kritik zuletzt da war, die sie in die Serie B ausgeliehen haben. Einer war bei Herrn Abate bei Juve Stabia, hat eine überragende Saison gespielt. Jetzt kommt mir der Name nicht, ich reiche ihn danach noch nach. Vielleicht kommt er zurück, wo viele Torino-Fans gesagt haben, hey, wenn wir eh schon wieder eine Saison spielen, wo wir Zwölfter werden, dann lass doch die jungen Burschen spielen, weil da echt einiges da ist. Und ich bin mir sicher, die holen sie jetzt zurück. Also vielleicht kommt da wirklich ein bisschen frischer Wind rein. Ohne, dass ich jetzt in Toro dann plötzlich nächstes Jahr auf 7 oder so sehe. Aber ja, das ist halt vielleicht auch ein bisschen, wäre zu hoch gegriffen.
Aber kann ja bei so einem Verein auch einfach wichtiger sein, wie du sagst, dann so Identifikation zu schaffen.
Genau. Ja.
Der Viererblock, der sich gerettet hat, besteht aus Cagliari, der Fiorentina, Genoa und Lecce.
Parma hast du vergessen, oder?
Ja, Parma hatte ich gerade beim Torino mit reingerührt.
Ach so.
45 Punkten rein.
Ich wollte nur eben, Marius hat das sicher schon alles erzählt. Ich finde schon nur eine Sache, finde ich schon beeindruckend. Also Cuesta ist halt einfach 30 Jahre jung, gell? Und rettet sich Mitte April schon total souverän mit 28 geschossenen Toren. Ja, aber das meine ich. 28 ist krass. Pisa hat 2 Tore weniger geschossen und Achtung, warte, jetzt schaue ich gerade nach.
Hellas hat noch weniger.
Ja, aber Pisa hat, 23 71. Punkte weniger geholt mit 2 geschossen, ja. Weniger Toren. Also echt Respekt vor Cuesta, jüngster Kader, kommst als 30-Jähriger hin und rettest dich Mitte April, gewinnst die Spiele, die du gewinnen musst, gewinnst oft 1-0, ist nicht schön, aber ich bin schon auch ein Freund von. Vielleicht ist manchmal dann schon auch das Resultat, manchmal in so einem Fall auch das Wichtigere, als ob der jetzt da Halli-Hallo-Fußball gespielt hätte und am Ende geht er runter. Also das war schon sehr reif, muss ich sagen, für einen 30-jährigen Trainer.
Also ich bin sehr für Klassenerhalt.
Ja.
Auf jeden Fall auch. Also wenn es so souverän läuft wie am Endeffekt dann diese Saison, dann nehme ich das immer, natürlich. Es darf aber dann im zweiten Jahr irgendwo auch eine spielerische Entwicklung stattfinden.
Aber das darf man ihm vielleicht auch zutrauen. Ja. Schauen wir uns jetzt an. Genau. Ja. Und das weißt du ja am besten, Marius, sorry, ganz kurz nur ein, die haben letztes Jahr Boni, Mann, Leoni abgegeben. Da fehlen noch 1-2. Ich hatte sie mal rausgeschrieben. Haben noch 1-2 Stammspieler gefehlt. Also, und dann stellst du einen 30-Jährigen dahin. Also da muss ich schon einen Hut ziehen, muss ich sagen, wenn der das dann so souverän, nämlich das Ziel, und das Ziel ist halt der Klassenerhalt, dann so, wenn der das dann so einfährt, dann okay, Respekt.
Ja. Mal sehen, wie das dann, wenn Suzuki jetzt mit Japan ins WM-Halbfinale kommt, wo der dann hinwechselt und dann schauen wir mal, was das nochmal bringt.
Logisch.
Könnt ihr Noah Atubolo holen?
Ah.
Der muss ja.
Ah, der geht doch zu Rino Matarazzo, habe ich gehört.
Guck an. Weil wir aber gerade bei diesen Toren waren, ne, das ist wild. Habe ich gerade auch gesehen. Nur Pisa hat mehr Gegentore gefressen als Torino.
Ach was, ja, stimmt.
Ja?
Also Cagliari, die Fiorentina, Genoa und Lecce. Ich mal kurz einen Take zu Genoa, dass die noch so weit unten reingerutscht sind. Also die sind echt schlecht hinten raus gewesen. Die haben 2 Punkte aus den letzten 5 Spielen geholt.
Aber im Prinzip waren sie halt auch schon
fast. Ja, genau, sie waren schon weg, aber das hätte schon auch, so finde ich, sieht es dann doch schon wieder relativ schlecht aus, so 3 Punkte vor Lecce.
Es schaut schlecht aus, aber wenn man sich so umhört, also der Rossi-Boost war schon ziemlich beeindruckend. Also was ich so auch mitkriege, also war er dann auch der Rossi viel, logisch auch jetzt bei anderen, aber ich glaube, er bleibt, also ich muss schon auch sagen, was der Rossi da gemacht hat, die haben ja auch, die haben nämlich anders als Parma, die haben wirklich auch Offensivfußball gespielt, die haben Sachen kreiert, jetzt auch nicht mit der größten Offensive des Landes, also ich finde schon,
und dass die das haben, die haben nach 9 Spielen ja nur 3 Punkte gehabt.
Ja, genau, also ich fand, das war jetzt eine Saison, wo ich meinen De Rossi, meine De Rossi-Liebe auch wieder ein bisschen, Trainerliebe auch wieder ein bisschen bestätigt bekommen habe. Also ich finde auch wunderbar, das Ambiente De Rossi in Genua, schwärmt er auch immer davon. Das passt wunderbar. Also vielleicht noch ein Jahr für De Rossi da und dann definitiv wieder mehr für De Rossi, bin ich mir ganz sicher. Ohne Genua was wegnehmen zu wollen.
Und Cagliari und die Fiorentina, ja gut, für Cagliari ist das eine Top-Saison, muss man sagen.
Ja, Cagliari, riesen Respekt, nicht nur an Pisacane, sondern auch an den ganzen Club, weil Präsident hat, setzt da halt auch einen Trainer hin, der halt null Serie-A-Erfahrung hatte aus der eigenen Jugend. Hatten wir auch schon, Cagliari war die letzten Jahre da auch stark in der Primavera mit vielen Italienern. Also das war jetzt eine Geschichte, die dem italienischen Fußball in dem schon wieder sehr schwierigen Jahr schon gut getan hat, auch wenn die da hinten raus auch wieder ein bisschen reingerutscht sind. Aber Pisacane, ich meine, das letzte Statement war das dann halt in San Siro bei Milan, mit lieben Grüßen an alle Milan-Fans. Also großen Respekt. Das, glaube ich, ist auch einer. Anders, glaube ich, als die anderen jungen Trainer. Ich glaube, Pisacane kommt jetzt vielleicht nicht unbedingt über, ja, vielleicht fußballerische Fantasien, aber wie der die geführt hat als jungen Kader, auch Esposito und Co., wirklich viele Junge da reingebracht. Wie gesagt, Giulini, der Präsident, sehr mutig gewesen. Finde auch eine schöne Geschichte, die Pisacane und Cagliari da geschrieben hat. Und dieser Herr Palestra hat da ja auch diese Saison gekickt. Also von dem her war es ja auch immer wieder mal ein Blick wert.
Ja.
Was machen wir mit der Fiorentina? Wollen wir einfach direkt nach vorne schauen und die Saison vergessen?
Na, ich meine, die Rückrunde war ja, da war ja alles in Ordnung dann. Also das war ja auf einem ganz normalen Fiorentina-Level, womit man dann, weiß nicht, was der Punkteschnitt jetzt da gewesen ist, aber womit man sicherlich auf dem Lazio-Bologna-Level eingelaufen wäre am Ende.
Ja. Und ich finde, das darf und muss man dann schon Herrn Vanoli hoch anrechnen, weil ja, wo der da reingeraten ist, das war ja alles andere als fester Untergrund. Also, und dass er das dann so hinbekommen hat, auch wenn es jetzt nicht reicht zum Weitermachen, aber da muss ich schon sagen, ich meine, die waren wirklich am existenten, am sportlichen Abgrund und dann so souverän, das noch nach Hause zu fahren, am Ende auch noch in Turin bei Juve, beim großen Erzrivalen da diese Party zu feiern, Juve die Champions League zu vermiesen, das muss ich sagen, also ich war jetzt auch nie der Riesen-Vanoli, dass ich sage, wow, Riesen-Hype, aber das war schon eine sehr unangenehme Situation, in die die Fiorentina da reingeraten ist. Und einen, den man vielleicht dann auch nennen muss, ist Herrn Paratici. Also ich glaube, der hat, das hat schon auch sehr gut getan, dass der da im Winter übernommen hat. Der hat, glaube ich, im Club schon auch wieder ein bisschen Ruhe, Struktur reingebracht. Und Paratici ist wahrscheinlich auch einer, jetzt zusammen mit Grosso. Also der Fiorentina traue ich definitiv so einen Rebound-Effekt zu. Dass das jetzt halt das eine Jahr war, wo halt lange Zeit alles schief lief und deswegen am Ende jetzt halt es nur darum ging, drin zu bleiben. Aber jetzt lass Grosso mal arbeiten mit Paratici, lass da ein paar neue bringen, lass Gudmundsen und so, lass die wegschicken, weil ein paar braucht es da einfach nicht. Dann schaue ich mir die Fiorentina schon an. Bin mal gespannt.
Wie lange braucht das der Stadionumbau bei denen noch?
Oh, das ist eine gute Frage. Da bin ich leider.
Das hängt ja mit der Politik auch zusammen, ne?
Und das ist kein gutes Zeichen.
Ich wollte gerade sagen, ich rede mal kurz ein bisschen lauter. Pfingsten ist ja nächstes Jahr viel früher. Der Serie-A-Spielplan ist schon draußen, habe ich gesehen. Am vorletzten Spieltag ist Heimspiel in den Pfingstferien.
Gegen?
Monza.
Da wirst du Tickets bekommen.
Da werde ich Tickets bekommen.
Nee, deswegen ja. Ich glaube, ja, null für die Fiorentina, ja. Aber klar, da muss man jetzt auch abwarten, was passiert mit Ken, was passiert mit De Gea auch. Also, ja. Aber ich glaube schon, das, für Grosso finde ich das auch jetzt den nächsten Schritt, finde ich. Wirkt für mich erstmal auf dem Papier, wirkt das sehr schlüssig von allen Seiten.
Marius hat sich schon sehr für Eusebio Di Francesco gefreut.
Oh, ist schön.
Und ich kann auch sagen, dass da nochmal Kompliment an Christian. Christian hat die letzten 4 Plätze exakt richtig getippt.
Wirklich? Achso, stimmt, ich hatte Lecce gerettet, gell? Ja, genau, das ja, glaube ich hatte ich.
Bei Marius ist es so, dass man, wenn man genau Pisa und Lecce tauschen würde, würde es auch perfekt passen. Marius und ich hatten beide Lecce auf dem letzten Platz. Ich hatte Pisa und Hellas noch als Absteiger. Und Marius hatte Hellas und Cremonese als Absteiger. Bei mir hatte sich Cremonese gerettet, das hat dann nicht mehr geklappt. Aber jetzt auch, als ich am letzten Spieltag die Bilder da wieder aus Lecce gesehen habe, auch mit dem Präsidenten auf der Tribüne und so, muss schon sagen, auch da, also so viele Hüte kannst du eigentlich gar nicht ziehen vor dem Verein, dass sie es zweimal so durchziehen.
Nee, und vor allen Dingen auch, das war jetzt ja das Ende von Corvino, das war ja damals noch nicht klar. Ja, Corvino hört auf und bin ich mal gespannt.
So, die wollen den oder haben schon den Sportdirektor von Catanzaro, auch das hat
ja genau. Also die haben schon Ding, aber da bin ich jetzt schon gespannt, wie Lecce ohne Corvino, weil Corvino war da, glaube ich, wirklich, also aus den kleinen Mitteln, die Lecce erst seit Jahren hat. Ich hatte es mal im Rasenfunk vor 1 oder 2 Jahren, da hatte ich es mal recherchiert. Lecce hat anscheinend mit Abstand das kleinste Gehaltsbudget immer in der Serie A gehabt. Also wirklich mit Abstand. Und dann diese ganzen, wir kennen ja Dorgu-Verkäufe und Jüllmann-Verkäufe. Und also der hat wirklich aus 800.000 Euro Spieler hat er teilweise 20 Millionen Verkäufe gemacht und Lecce immer wieder drin gehalten. Und schön, Maris, dass du es schon hattest. Für mich auch. Ich habe mich wirklich auch für die Francesco gefreut, weil der, was der die letzten 2 Jahre, in den letzten 2 Spieltagen mitmachen musste, Gott sei Dank ist Karma halt auch manchmal auf deiner Seite und nicht immer nur auf der anderen. Und dementsprechend, bin jetzt wirklich nur, also ohne Corvino bin ich wirklich sehr gespannt, weil Corvino hat da, glaube ich, wirklich ein paar Mal gezaubert, was da einfach von den Rahmenbedingungen möglich war. Und Heimspiele im Stadio del Mare, Serie A, finde ich auch passender als vielleicht so manch anderes
Potenzielles. Ist, glaube ich, für mich nächste Saison so ein kleines Ziel, mitzumachen. Ich finde einfach auch, das ist auch schon ein paar Mal gesagt, also es braucht Vereine aus dem Süden und da herrscht irgendwie so eine positive Verrücktheit und so, und das steht der Serie A gut zu Gesicht.
Definitiv, ja.
Apropos Ziele für die nächste Saison. Letzter Spieltag Bologna-Parma, das ist Rückreisewochenende.
Ja.
Oh, ich habe auch wieder gesehen, dass tatsächlich die Woche davor, letzter Bundesligaspieltag, das wird alles noch sehr kompliziert.
Das wird ja das Duell um Platz 7 dann.
Cremonese, Hellas, Pisa. Woran hattet ihr legen? Und wen sehen wir am ehesten nächstes Jahr wieder?
Also ich glaube, bei Hellas und bei Pisa können wir es kurz machen. Wenn du einmal 2 von 38 Spielen gewinnst und einmal 3 von 38 Spielen gewinnst, dann wird es halt schwierig. Und also Pisa, muss ich sagen, Pisa war ja so früh weg, raus, da war alles klar. Auch Mai Gilardino raus, das hat logisch auch nichts gebracht. Also ich finde, Pisa war wirklich schwer zu bewerten. Verona, muss ich zumindest sagen, wie sie sich, als logisch auch schon alles klar war, aber wie sie sich die letzten Saisonwochen gezeigt haben, nachzufragen bei Juve, in San Siro gegen Inter ja auch nochmal bei der Scudetto-Feier gepunktet. Mei, die haben halt keine Buden gemacht, gell? Die haben wirklich keine Buden gemacht und dann haben sie sich Orban auch noch aus guten Gründen selbst rausgestrichen. Der Einzige, der hin und wieder mal eine Bude gemacht hat, ja, dann wird's halt schwierig. Aber ich finde, Hellas für die letzten Saisonwochen, die haben sich mehr als ordentlich verabschiedet. Pisa, finde ich, war nie, oder? Korrigiert mich
gerne. Naja, ich finde, Pisa hatte eigentlich immer eine ganz coole Spielanlage, aber da hat halt die Qualität nicht gepasst.
Auch dann im Winter, weil dann haben sie den Neuner noch Duronsimi da geholt, ich was erhofft haben. Auch, also Pisa war so früh und also ich finde die zwei, und Cremonese, ich meine, die Geschichte, glaube ich, hat man jetzt auch schon 1-2 Mal erzählt, oder? Reicht halt nicht nur ein guter Start, gell? Glaube ich, irgendwann hatten die von 21 Spielen am Stück, glaube ich, haben sie 1 gewonnen. Ja,
Das ist der Empoli-Effekt, den es da irgendwie mal 2 Jahre gab, wo sie irgendwie, weiß nicht, 30 Punkte nach der ersten Saisonhälfte hatten. Ja. Das funktioniert nicht jedes Mal wieder.
Nee, absolut. Und dann bist du halt irgendwann in der Verlosung drin und dann wird es halt knapp und dann kann es halt so oder so gehen. Aber die Phase hat ihnen, Nicola entlassen, hat in dem Fall auch nichts gebracht, aber ja, irgendwie war das so, der Drive war irgendwie weg, gell? Der sich doch früh ja schon ziemlich bemerkbar gemacht hat, ja, aber dann war aus die Maus.
Immerhin können die Fans in Cremona sich jetzt erzählen, dass sie ein Jahr lang Jamie Vardy gesehen haben.
Absolut, ja. Dass Girotto und Jamie Vardy gesehen haben, das ist logisch. ja, das ist lässig, ja. Absolut. Wie, Mario, wen wir da wieder sehen? Ich glaube, bei Verona ist wirklich auch finanziell einiges im Argen. Pisa tue ich mich schwer einzuschätzen. Da würde ich echt vielleicht sogar Cremonese am ehesten sagen, dass die
klassische schon, Fahrstuhlmannschaft.
Ja, genau, richtig. Dass die vielleicht so klassisch Serie B immer zumindest weit vorne mit dabei. Ja, könnte ich mir vorstellen. Meist jetzt die Frage, was Palermo da jetzt macht nach der Saison, was da unten so wieder teilweise gefeuert wird. Aber Cremonese würde ich es zutrauen, ja, dass die. Die haben ja auch so einen Stamm mit den vielen Italienern. Ich glaube nicht, dass da jetzt alle plötzlich alle noch in der Serie A unterkommen. Ich glaube, da werden auch 3, 4, 5 mit runtergehen. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Cremonese so eine Mannschaft ist, die von Anfang an Top 3, 4, 5 Serie B wieder spielt.
Alright, alright. Wir hatten dich diesmal gar nicht gebeten, eine Top-11 zusammenzustellen. Ich weiß nicht, ob du es trotzdem gemacht hast. Wir haben es nämlich auch nicht gemacht, aber wir könnten aus der Hüfte rausschießen.
Ja, das so machen wir.
Top-Torwart, Top-Abwehrspieler, Top-Mittelfeldspieler, Top-Stürmer.
Fangen wir mit dem Schwierigsten an oder mit dem Torwart?
Finde ich gar nicht schwierig.
Echt nicht?
Nee.
Also ich finde
mit Zwieler.
Boah, ich hatte heuer keinen, wo ich gesagt habe, der hat mich so komplett. Ich bin am Ende mit Karnesecki gegangen, aber. Ja, da kann man es wieder auch gehen.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich das richtig ausspreche. Büté.
Ja, klar. Kann man auch machen. Absolut.
Also großer Impact mit seiner spielerischen Klasse auf das Spiel von Como.
Mit die meisten zu Null auch, glaube ich. Ja, definitiv. Ich habe nur Karnesecki zum Beispiel nur zur Erklärung. Ich habe mir mal die Expected Goals, wie es genau heißt. Also. Ja, wie viel mehr ein Torhüter gehalten hat, als er eigentlich hätte kriegen müssen. Und da war Karnesecki mit Meignan irgendwie, die hatten 8 weniger kassiert, als sie eigentlich hätten kassieren sollten, sozusagen rein statistisch. Okay. Aber ja, Zwila finde ich, ja, der war schon gut, aber ich finde, der hat auch ein bisschen eine Phase drin gehabt. Plötzlich, da hat die Roma dann auch irgendwann nur noch 2, 3 Dinger bekommen pro Spiel. Das so im Frühling. Aber ja, also beim Tor habe ich mich am schwersten getan, muss ich sagen. Da
aber ich glaube, du hast es vorhin auch mal erwähnt, dass der den teilweise auch
am Anfang festgehalten hat. Total. Ich meine, absolut. Der war, ich glaube, in den ersten Monaten war, ja, wie du sagtest, da hat die Roma 1-0 gewonnen und Zwila hat wirklich pro Spiel einen 100%igen gehalten. Absolut, Der ist völlig, völlig legitim. Ich meinte nur, anders als im Jahr davor, da ist er wirklich komplett rausgeragt, fand ich es diesmal ein bisschen ausgeglichener sozusagen, weil keiner komplett weggeflogen ist.
Ich finde Verteidiger schwierig.
Naja, es gut, kommt drauf an, wen du als Verteidiger zählst. Ne?
Ja, okay, Ja, Di Marco dann.
Ja gut, Di Marco tun wir uns schwierig als Verteidiger, oder? Ja. Also ich sag's mal so, ich mach's mal kurz. Di Marco, obwohl ich ihm logisch ein bisschen böse bin, weil das hätte er halt auch noch Ende März zeigen können, sollen vielleicht sogar. Aber logisch, also für mich war ganz klar Di Marco der MVP der Serie A Saison. Also das war.
Ja, also der über. Okay, dann kriegt er den MVP-Titel.
Also für mich ja, weil.
Okay, gut, dann das stimmt, das haben die ja letztes Jahr auch so gemacht. Wer hat da nochmal gewonnen? Auf jeden Fall.
Stimmt, letztes Jahr war weg, Domine.
Ah ja, genau, dann war es anders, dann war es im Jahr davor. Aber also irgendwann da gab es so ein MVP und dann hat jemand anders aber den auf seiner Position
Ich glaub,
halt
Stürmer die oder das ja. War das, oder?
Also ich habe nur
das Osimhen vielleicht.
Ja, ich will nur eine Statistik bei Di Marco, die fand ich wirklich herausragend. Klar, Torvorlagen sind gut, aber ich finde halt bei Torvorlagen brauchst du immer noch einen in der Mitte, der dann halt die Vorlage auch zum Tor macht. Deswegen bin ich ein großer Fan von herausgespielten Großchancen und ich weiß, da gibt's ein bisschen statistisch unterschiedliche Herangehensweisen. Aber Di Marco hat in der Serie A 33 Großchancen herausgespielt und der zweite, ich glaube, das war die Cattelare, hat 17, also die Hälfte, jo. Der zweite. Und nochmal, um es europäisch einzuordnen, keiner in den Top 5 Ligen hatte mehr als Di Marco. Kein Yamal, kein Bernardo Silva, zählt jetzt alle Mbappés auf, alle Quaras, wie sie heißen, keiner. Und dementsprechend, ja, war das ligamäßig schon, was hat er am Ende, 23 Scorerpunkte, glaube ich, gell? 7 Tore, 17 Vorlagen, also es war schon nicht schlecht.
Aber wen nehmen wir dann als Abwehrspieler?
Im Herzen logisch ein bisschen Palestra. Ja. Als der Aufsteiger, als der, wo ich wirklich auch glaube, dass der da direkt anknüpft. Aber müssen wir schon auch eher einen Innen nehmen, oder? Ich finde, Außenverteidiger mit Innenverteidiger vergleichen ist halt doch auch ein bisschen schwer.
Also ich hab mir vorhin Gedanken über eine Elf auch noch gemacht während
der. Ja, ich habe auch ein bisschen, ja.
Während der Arbeitszeit. Und ich habe jetzt in der Innenverteidigung hatte ich Akanji und einen Dika vorne.
Ich kann es euch auch sagen, ich hatte ja. Mario, du warst ja schon im Urlaub, aber wir haben ja am letzten Serie-A-Spieltag bei der Saison auch noch eine Top 11. Da habe ich eine rausgehauen. Hm. Ich hatte Akanji und Ramon von Como. Einfach auch Ramon so ein bisschen als Symbol, beste Abwehr der Liga, sehr spielstark. Hm. Aber ja, ein Dika definitiv.
Ramon auch so komplett loco, ne? Der ist auch immer kurz vorm Platzverweis halt manchmal.
Ja, und der turnt auch vorne ganz gerne rum. Also ja, der ist schon ein bisschen, aber anscheinend trotz Loco hat er ja trotzdem hinten relativ Stabilität gegeben, ja. Ich hatte dann Palestra links, ja, dann hatte ich Di Marco links als Verteidiger unter Anführungszeichen, ja. Genau.
Ja, Kanji könnte mich, glaube ich, anschließen.
Der hat die schon arg stabilisiert da hinten drin, ja. Das war schon. Ah, schau, da schließt sich der Kreis. Inter, anders als Juve, holt halt einen Gestandenen von Manchester City, der halt jahrelang mit City auf höchstem Niveau, auch in der Kabine. So. Und der war ja auch nicht teuer. Also nicht so, der hat, glaube ich, 14 oder 15 gekostet. Klar, du musst den auch erst kriegen, ist mir schon klar. Aber nur so viel nochmal zuvor in meinem Take. Hin und wieder ist es schon vielleicht nicht schlecht, auch ein paar Leute dabei haben, die große Vereine gelebt haben.
Mittelfeldspieler
das ist so ein
Pass, Mikropass.
Ja. Ich fand ihn hinten raus nicht mehr so spannend, aber klar, mussten reinnehmen. Ich habe Pass drin, ich hatte McTominay drin, weil die Zahlen waren halt doch nicht schlecht. Und ich habe so ein bisschen, ich weiß, man hätte Cialanolo auch nehmen können, aber ich habe Zielinski genommen.
Ja, ich auch. Bin ich Fan von.
Ja, weil ich finde, der war auch so ein bisschen das Symbol dieses neuen, leicht neuen Kivu-Wegs. Und glaube ich auch am Ende sechs Buden gemacht und das in der Nachspielzeit gegen Juve war auch nicht ganz unwichtig.
Bei Cialanolo muss man halt mit einem beziehen, dass der nur 22 Spiele gemacht oder
genau,
so.
Genau, richtig, das war auch meine Argumentation. Genau, richtig. Deswegen habe ich da auch im Zentrum Zielinski. Ja. Aber warte, bei mir fehlt noch einer. Zielinski, weil Pass war bei mir die 10.
Ich weiß, der war auch verletzt, aber ich hatte auch noch Kone.
Ja, Kone hätte ich auch gerne, aber wen habe ich? Watched. Ach so, ich hatte, weil ich war vor dem letzten Spieltag, ich habe Rabiot noch drin gehabt. Weil Rabiot, ja, finde ich, Milan schon auch durchaus immer wieder mal als einer der wenigen gezogen hat. Aber.
Stürmer?
Auch wenn er wenig Spiele hat, aber ich muss Malen nehmen.
Ja.
Weil was der für einen Impact hätte. Also, sorry.
Also klar, man kann an der Stelle immer wieder auch sagen, was Lautaro für ein Tier ist.
Ja, nee, absolut. Ich habe zum Beispiel ich habe Lautaro und Malen, absolut. Aber vom Impact her, der kommt da im Winter.
Ja.
Ich glaube, Gasperini ist ein paar Mal, weiß nicht, ob er religiös ist, aber falls er religiös ist, ist er, glaube ich, ein paar Mal an so einem kleinen Schrein, hat sich kurz hingekniet und gesagt, danke, Daniel, genau das habe ich gebraucht, ja. Gib mir mehr davon. Ich hatte die Statistik, schauen, ob bis vor dem letzten Bundesligaspieltag, ich glaube, am letzten Bundesligaspieltag hat ja Kane nochmal einen Hattrick rausgehauen. Bis zu diesem letzten Bundesligaspieltag hatte Malen gleich viele Tore seit Januar wie Kane in den Top 5 liegen.
Mehr muss man nicht sagen.
Was am Ende ist er, glaube ich, auch in der Serie A-Torschussliste Dritter oder Vierter geworden, glaube ich. Vierter noch mit seinen 13 Buden. Also, ja, das war schon. Das war schon großes Kino, ja. Und Trainer der Saison?
Kivu.
Ja.
Finde ich. Es ist sogar erst geteilter Zweiter mit Duvikas.
Achso, Duvikas war noch, stimmt, genau. Ja,
beide 14.
Ja. Ah, okay.
Und ja, also Kivu holt, ja. Martin, du hast die schweren Voraussetzungen angesprochen und klar ist Inter der beste Kader und so weiter, aber holst halt das Double und
fährt halt
das
Double
was,
halt.
Was will man dann?
Auch da, kleiner Fun-Fact, ich hatte es vor dem Pokalfinale, das hat auf dem Feld für Inter nur Mourinho geschafft, damals in der Triple-Saison das Double zu holen. 2-6 haben sie es halt auch, aber das war ja damals mit Calciopoli, also nachträglich. Also ist jetzt nicht bei Inter auch selbstverständlich, dass man Double holt. Dementsprechend. Ja, ja, klar. Großen Hut gezogen vor Herrn Kibo.
Ja, selbstverständlich ist auch nicht, dass du dir immer so viel Zeit für uns nimmst, Christian. Da möchte ich mich ganz herzlich für bedanken, auf jeden Fall.
Unbedingt, ja.
Ja, gerne. Wenn wir schon am Anfang immer schlau daherreden, dann müssen wir es halt am Ende auch schauen, was davon noch so standhält, oder? Ja.
Finde ich wichtig und richtig. Und ich finde auch wichtig und richtig zu sagen, dass wir das schlau daherreden natürlich auch dieses Jahr wieder machen.
Ja, hoffentlich. Ja,
die Terminfindung schieben wir dann irgendwann an. Die Terminfindung für die nächsten Wochen, Marius, die schieben wir zwischendurch mal an. Also da gibt es nichts wöchentlich was, aber mal ab und zu ein Transfer-Update oder wenn Allegri schon wieder entlassen worden ist vom ersten Spiel oder so. Das machen wir auf jeden Fall. Ich bin echt fasziniert davon die ganze Zeit, dass der Serie A-Spielplan schon draußen ist. Also außer hier, meine App hat einfach irgendwie sich Spiele ausgelost.
Aber nee, Freitagabend ist das gewesen.
Genau, war.
Das, aber dann terminiert wird dann trotzdem nur 3 Tage vorher. Aber da habe ich schon mal geguckt, zum Beispiel, also erster Spieltag lacht mich noch nichts so richtig an, muss ich ganz ehrlich sagen. Außer vielleicht Atalanta Sassuolo, nee. Oh, Roma Fiorentina, okay, ja.
Oh, Roma, ja.
Aber zweiter Spieltag Napoli Como.
Oh ja.
Allegri gegen Fabregas. Und am dritten Spieltag dann Inter Napoli und Juve Milan. Und Roma Atalanta. Also das ist schon ein bisschen was für die Vorfreude, würde ich sagen. Mhm. Ich werde dann gleich noch mal ein bisschen den Mai 2027 schon mal in meinem Kopf durchplanen, damit dann wieder mir die alles, sonst die Terminierung mir eh alles zerschießt. Aber da sind auch, ich habe auch gesehen, dass in dem Zeitraum der Pfingstferien Bologna tatsächlich sogar 2 Heimspiele hat. Mal gucken. Renato Dallara muss schon angereist werden jetzt irgendwann mal.
Ah ja, das wäre sicherlich keine schlechte Idee. Ich würde gerne der Rossi nochmal in Genua vor Ort sehen. Das wäre, glaube ich, auch
das nicht ganz auch was.
Verkehrt. Ja.
Sehr gut.
Ja, ich werde meinen möglichen Süditalien-Exkurs nächste Woche im Biergarten besprechen mit den Kollegen. Das ist ein sehr guter Freund, der möchte unbedingt nach Bari.
Ja.
Und hat jetzt immer noch gehofft, dass die nicht absteigen, weil Juve Stabia vielleicht die Lizenz entzogen wird. Aber ich glaube, das passiert ja, stand jetzt, glaube ich, eher doch nicht. Aber gut, da kann man sich ja auch die Serie jetzt hier angucken.
Oh, aber apropos, ey, ich habe ganz wunderbare Bilder aus Ascoli gesehen.
Ja, die haben sich, da war gut was los. Allerdings, ja.
Also auch da das kann man sich in der Serie B nächstes Jahr anziehen. Die haben tatsächlich diese unfassbaren Serie C Playoffs durchlaufen.
Ja. Ah ja. Da rauszukommen ist echt das ist echt nicht einfach, da rauszukommen. Ja. Aber gut, das gibt es ja, kennen wir aus anderen Ländern auch, dass oft der Sprung von der dritten in die zweite oft schwieriger ist als sogar von der zweiten in die erste. Also, ja, das ist
in Deutschland ist andersrum, glaube ich.
jetzt bin ich eins zu werden, aus der Regionalliga hoch in die dritte. Das ist unfassbar krass, weil da ja oft dann sogar der Erste noch ein Entscheidungsspiel rein muss und solche Späße So meinte ich, das war jetzt in Deutschland, war genau richtig. Also von 4-3 ist schwieriger oft als von 3-2. So.
Ja.
Genau. Ansonsten gehen noch Grüße raus an den Andi aus Dachau. Das ist bislang der einzige von 9 möglichen Sticker-Empfängern, die sich gemeldet haben, und ich werde das nicht bei Kicktipp reinschreiben. Sticker bekommen nicht die, die gewinnen, sondern die, die auch hier zuhören und sich dann melden.
Ja, Lolo, also nochmal der Aufruf. Der denkt bestimmt, du hast seine Adresse ja eh schon.
Wer?
Lolo.
Lolo ist da oben reingerutscht, oder was?
Ja, klar.
Ja, Lolo muss mir auch persönlich nochmal schreiben, ey. Mal nix. Ich mach hier keine Vetternwirtschaft.
Ist eigentlich schon viel zu spät, um noch anzukündigen, dass ihr ja auch uns wie jedes Jahr die 11. Saison schicken könnt. Das hätte ich ja auch letzte Folge schon machen müssen.
Ja.
Aber falls ihr noch Lust habt, ja, per Mail oder bei Insta, dann sei einfach mal eine Woche, anderthalb Wochen, wenn da was reinkommt, dann werte ich das aus und poste das einfach bei Instagram.
Nice. Die üblichen Kanäle und E-Mail-Adressen findet ihr in den Shownotes. Und uns findet ihr in den nächsten Wochen, so ihr denn mögt. Wenn ihr abonnieren klickt, dann verpasst ihr auch nicht, wenn wir uns bemüßigen, uns zusammenzusetzen. Jetzt gehen wir erstmal in den Feierabend. Marius hat auch noch was vor. Und bei mir knurrt der Magen.
Lass mir jetzt Spin-Kicks im Logo verpassen, habe ich gehört.
Ah.
Hardcore-Show.
Was?
Hardcore-Punk-Show.
Ach so, das war gerade die Verbindung ein bisschen abgebrochen, aber das ist auch auf meinen Rechner zurückzuführen und ich habe ein bisschen Sorgen, dass es hier gleich wieder alles verschüttet ist. Deswegen sage ich nochmal, grazie mille, Christian.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, schönen Sommer und bis bald.
Ihr Lieben, macht es gut. Bis dahin. Tschüss.
Ciao, ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa.